Dieser Podcast wird euch präsentiert von der brandneuen Mobile Happy Hour der Telekom. Jeder hat doch mindestens diese eine Stunde pro Tag, in der es super praktisch wäre, unbegrenztes Datenvolumen für sein Handy nutzen zu können. Sei es beim Online-Zocken, Streamen des neuesten Serienknallers oder Downloaden seiner Lieblingspodcasts. Dank Magenta 1, mit dem ihr sowohl Internet als auch Mobilfunk über die Telekom nutzt, wird aus dem Traum nun endlich Wirklichkeit. Alle Neukundinnen können die Mobile Happy Hour zusätzlich zum Inklusiv-Datenvolumen verwenden, zu welcher Zeit sie wollen und im größten 5G-Netz der Telekom. Bestandskundinnen müssen den Tarif nur wechseln und können dann ebenfalls lossurfen. Jetzt einsteigen und aktivieren in der Mein Magenta-App der Telekom. Mehr dazu in den Shownotes.
Die Zukunft wird finster, zumindest wenn man unseren heutigen Spielethemen glaubt. Nobody Wants to Die, Fallout London und vieles mehr heute hier im Game Talk. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Eine neue Folge Game Talk hier bei Rocket Beans TV. Und ich begrüße an meiner Seite wie immer den fantastischen Gregor.
Danke, Fabian. Freut mich immer natürlich wie immer auch hier im Game Talk mit dabei zu sein. Ich glaube, gerade bei den sonnigen Tagen da draußen ist es mal nett, wenn es ein bisschen düsterer ist in den Spielen. Ich erwische mich auch, wie ich ein bisschen mehr Horror-Game spiele wieder.
Ja, es erscheinen einfach auch gerade Spiele und ich suche natürlich immer so ein bisschen für unsere Anmoderation nach irgendwas, was mehrere unserer Themen verbindet. Jetzt habe ich gesehen, dystopische Zukunft ist gerade wieder ein Thema. Also ist glaube ich, generell einfach immer ein Thema im Spielebereich, aber es erscheinen jetzt gerade auch mehrere Spiele, die so ein bisschen so einen negativen Vibe haben, der gar nicht so richtig zu dem sommerlichen Wetter draußen passen will.
Das stimmt. Meine andere Idee war jetzt gerade, wenn ihr eine dystopische Zukunft vermeiden wollt, dann unterstützt uns im Supporters Club. Dann können wir das gerade noch einmal abwenden. Wir sagen natürlich extra Danke, die Dystopie abgewendet haben, die uns bisher unterstützt haben. Ihr seht den Link da unten. Macht das gern schon mal.
Ja, und wir haben trotz sommerlicher Temperaturen wieder viele schöne Spielethemen für heute zusammengetragen, Gregor. Das erste Spiel, was ich heute auf meiner Liste stehen habe, ist am 17.07. erschienen für PC, PlayStation, Xbox. Muss sagen, hat mich ein bisschen überraschend getroffen. Ich hatte das vorher gar nicht auf dem Schirm. Jetzt erst, als es rauskam, habe ich einen Artikel dazu gelesen und habe gedacht, das klingt aber ziemlich cool. Es geht um ein Spiel namens Nobody Wants to Die. Wir können mal den Launch-Trailer laufen lassen. Ist ein Low-Price-Spiel, würde ich fast schon sagen. Kostet 25 Euro und ist das Debütspiel eines polnischen Indie-Studios namens Critical Hit Games. Das spielt in New York, aber nicht in unserem gegenwärtigen New York, sondern im Jahr 2329. Und der Stil, den wir haben, ist aber keine klassische futuristische Science-Fiction, sondern es ist so eine Retro-Zukunft. Kennen wir auch schon aus vielen anderen Spielen, wo wir sowas gesehen haben. Also die Autos, selbst die Tapeten, die Geräte, die es da gibt, das wirkt alles so ein bisschen wie was wir vielleicht eher aus den 50ern oder 60er Jahren kennen. Es ist auch so ein bisschen Bioshock-artig. Es gibt auch solche Sequenzen, die so ein bisschen an die Bioshock-Welt erinnern. Und der Clou in der Welt von Nobody Wants to Die, der Titel lässt es schon ein bisschen vermuten, ist, dass wir uns hier in einer Zukunft befinden, in der Menschen per se nicht mehr sterben müssen. Wenn man Sterben so versteht, dass es eben an ihr Bewusstsein gekoppelt ist, weil man kann sich quasi einfach neuen Körper kaufen, dann wird das Bewusstsein da rein transferiert und dann kann man quasi in neuer äußerlicher Hülle weiterleben. Und auch unser Charakter, den wir spielen, der hat das schon mal hinter sich. Das ist ein Detective namens James Carra, der ist schon eigentlich 120 Jahre alt. Und der ist so typisch so der harte Hund, das merkt man gleich am Anfang. Er hat irgendwas, einen schlimmen Fall gerade hinter sich, wo irgendwas schiefgelaufen ist. Und jetzt wird er undercover auf eine Mission geschickt, um was rauszufinden und soll da einen Tatort untersuchen, wo jemand sich vermeintlich aufgehängt hat. Also das Spiel ist übrigens ist relativ explizit, so wenn man empfindlich ist für bestimmte Sachen der Gewaltdarstellung, sollte man da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein oder darauf einstellen, dass es auch ein bisschen schockierende Szenen geben kann. Wir können eigentlich direkt mal ins Gameplay-Material reinspringen. Was wir hier sehen, ist so ein bisschen zusammengeschnitten auf dem Weg zur ersten Erkundung. Das ist eben diese Tatortbegehung, die ich eben beschrieben habe, wo man dann feststellen wird, was mit dem Typen geschehen ist. Wir sehen hier nochmal, das ist quasi noch auf dem Weg dahin. Unreal Engine 5. Spiel sieht
auf was wirklich, gespielt?
Auf der PlayStation habe ich gespielt. Sieht wirklich top aus. Also ist natürlich auch ein bisschen vermauschelt immer. Klar, du kannst dir die Autotür öffnen, kannst da runter in die große Stadt gucken. Da fliegt viel rum, da ist viel unterwegs. Aber sieht schon super aus. Und das lädt einen auf jeden Fall schon mal erstmal ein. Hier sehen wir uns einmal. Im Spiegel, ansonsten wird das aus der Ego-Perspektive dann gespielt, wenn wir an den Tatorten unterwegs sind. Und im Grunde, ich habe es gesagt, wir sind ein Detective und das ist auch ein typisches Detektivspiel. Glaube ich, was, wo ich sagen würde, Gregor, würde dir auch gefallen. Mhm. Also du bist an diesen Tatorten unterwegs und du hast so ein bisschen so ein Rekonstruktionsfeature. Das heißt, du kannst die Zeit so ein bisschen marginal hin und her spulen, um bestimmte Sachen nachvollziehen zu können. Ich glaube, korrigier mich, ich habe das jetzt nicht nochmal nachgeschaut. Kennst du noch Remember Me von Capcom damals?
Ja, genau, da hattest du auch die quasi so eine Art Virtual Reality, wo du hin und her gespult hast. Bisschen auch Detroit Become Human, da gibt es ja auch so die Zukunft, die du vorausschauen kannst, was fast auch schon so ein bisschen wirkte mit Hologrammen, die du dann siehst. Das finde ich eigentlich immer ganz, ganz spaßig, ja.
Genau, das macht man hier auch. Es sind so leichte Geschicklichkeitselemente immer mal eingebunden. Wir sehen das hier, wenn ihr die Videoversion schaut, dass du dann verschiedene Schultertasten mal gedrückt halten musst. Jetzt bekommen wir hier einmal erklärt, wie dieser Rekonstruktor funktioniert. Man hat auch eine UV-Lampe, auch das sehen wir hier. Da kann man dann an Schauplätzen zum Beispiel wie hier bestimmten Leitungen hinterherlaufen und dann triggerst du eben immer wieder neue Interaktionsmöglichkeiten, wie zum Beispiel hier führt uns das zu einer Klappe, was hier darunter ist, wollen wir an der Stelle jetzt gar nicht unbedingt spoilern. Ich habe überhaupt versucht, das relativ spoilerfrei zu halten. Dieses Video ist auch tatsächlich alles relativ der Anfang des Spiels und nach und nach entdeckt man eben immer neue Interaktionsmöglichkeiten. Man sieht das hier an diesem gelb leuchtenden Kreis, dann weiß ich, okay, da ist wieder irgendwas drinne, was ich scannen kann, wo ich was spulen kann. Und wir merken hier, okay, da ist jemand zu Tode gekommen, der spielt eine relativ wichtige Rolle innerhalb der Gesellschaft des Spiels und jemand hat das aber alles manipuliert, weil man sieht den Täter quasi nicht und man muss quasi rausfinden, was genau ist denn da eigentlich jetzt passiert, zum Beispiel mit dem Typen, hat er sich da wirklich selber aufgehängt oder ist er vielleicht da runtergestoßen worden, an diesem Baum hängen und dann ist leider ungünstigerweise noch ein Feuer ausgebrochen, um Spuren zu verwischen. Also ich habe da vielleicht jetzt an diesem ersten Fall, ich bin jetzt mittlerweile schon ein bisschen weiter, so eine nicht dreiviertel Stunde oder sowas gespielt, sehr gut geschrieben und dadurch, du hast quasi eine Stimme im Ohr, das ist eine Polizeikollegin, die auch undercover mit dir quasi da zusammenarbeitet, dadurch hast du quasi auch so einen Gegenpol, damit du nicht einfach nur stumm da rumläufst und diese ganzen Sachen dir anguckst, sondern hast auch immer einen Ansprechpartner, wo du auch bestimmte Entscheidungen treffen kannst und du siehst da auch immer Einblendungen, so ähnlich wie bei Telltale-Spielen sowas. Diese Entscheidung wird die Geschichte später beeinflussen, je nachdem, wie du dich gegenüber anderen Charakteren verhältst und auch hier zum Beispiel kannst du entscheiden, am Ende möchte ich diesen Tatort genauso verlassen, wie ich ihn vorgefunden habe, oder möchte ich vielleicht das alles wieder zurückversetzen, um meine eigenen Spuren zu verwischen. Und wenn diese Phase abgeschlossen ist, dann ist man zu Hause in seinem eigenen Apartment und dann bekommst du auf so eine Art, also im Grunde auf dem Fußboden des Charakters nochmal alles an Hinweisen und Beweismitteln präsentiert und muss die Sachen quasi richtig miteinander arrangieren und bestimmte Beweise mit Hinweisen zusammenbringen das und dann kannst du dir am Ende idealerweise eine Lösung daraus ableiten.
Das typische Phoenix Wright, Danganronpa-Ding, am Ende nochmal den Fall rekapitulieren. So wie ich das jetzt sehe, von dem hast du das ja erst ein bisschen da reingespielt. Ich schätze mal, du bist da lokalisiert, du gehst dann immer von Fall zu einer Location. Da ist jetzt nicht so, dass da noch die große Sandbox ist, wo du drumherum gehst und das Auto klauen kannst in den anderen Kram.
Das Spiel ist relativ stark gelenkt. Das ist auch nur, das muss ich dazu sagen, so 5-6 Stunden lang. Finde ich aber völlig okay für ein Spiel, was halt eher, es ist ein bisschen filmhaft natürlich auch gemacht. Wie gesagt, kostet nicht die Welt. Ich finde das gut, wenn man sowas eben auch mal vielleicht an einem Wochenende wegspielen kann und dafür echt eine schöne und gut erzählte Geschichte erlebt hat. Und ich bin wirklich überrascht davon. Also zum einen, wie es aussieht, gut geschrieben, gute Sprecher und Sprecherinnen. Spiel, wie gesagt, ist nicht super innovativ. Das ist so das, was man von so einem Detektivspiel kennt. Also hier arrangieren wir noch so ein bisschen diese Hinweise und Beweisstücke und am Ende kann ich quasi eine Analyse machen und dann weiß ich, okay, hier habe ich jetzt alles abgeschlossen. Dann passiert einfach irgendeine Art von Trigger in der Geschichte und es geht dann weiter. Mir macht das total viel Spaß. Musik auch übrigens auch sehr gut. Der Komponist, der daran gearbeitet hat, der hat auch zum Beispiel schon für Witcher 3 vorher Musik mitgeschrieben. Für mich eine sehr schöne Überraschung, die man hier an der Stelle sieht. Das ist übrigens eben, wo wir aus dem Fenster schauen, ist natürlich nicht real, dass da draußen ein Strand oder was ist. Das sind alles
Hast ein Abo für Sonnenuntergang Deluxe wahrscheinlich.
Genau, es soll den Leuten eben suggeriert werden, dass sie in einer schönen Welt leben. In Wirklichkeit ist diese Welt aber ziemlich abgefuckt und kaputt. Und du kriegst auch am Ende immer so mit, okay, die haben eigentlich kein sauberes Wasser mehr, die haben nur noch so synthetisches Essen. Es gibt auch keine ganz viele Tiere sind ausgestorben, die für uns ganz normal sind. Also wenn man Lust hat auf so eine Art von Story, würde es dir auch empfehlen, Gregor.
Ich glaub, das ja, dir. Absolut. Das ist mir Appetit gemacht. Ich habe es tatsächlich auch schon bereits auf der Xbox und auch schon runtergeladen, aber noch nicht spielen können bisher. Sagst genau die Worte, wo ich dann sage, ja, das ist wirklich ein spaßiges Wochenende, was ich dann haben kann. Du bewegst dich häufig bei solchen Spielen echt eher im japanischen oder Visual Novel Bereich, die vielleicht auch den Puzzle-Faktor ein bisschen runtertun. Also wenn man ein vergleichbares Spiel mit noch einem anderen Murder-Twist haben will, die Eye of the Somnium-Fallspiele, die dann noch hier diese Traum-Elemente haben als Gameplay-Puzzle-Faktor, wo du in Träumen von Leuten einsteigst und dann Serienkiller suchst und anderes. Das kann echt spannend sein, wenn man sich darin rein versetzen kann. Was so ein bisschen natürlich vom visuellen Stil schade ist, dass wir so durch Bioshock geeicht sind, dass du sofort daran denkst, sofern du diesen futuristischen Art-Deco-Stil, also diese Mixtur, dann einmal siehst. Und auch von der Grundidee her, also es ist natürlich auch nichts Neues im Sci-Fi- oder Cyberpunk-Bereich. Wie ist die Altered Carbon, meine ich, die Serie, die auf Netflix war? Die war ja genau das Gleiche vom Konzept her, wo sich Leute dann irgendwie neue Körper runterladen lassen konnten oder irgendwie so Körper gekauft haben und dann, ich glaube, es war sogar auch ein Detektiv, der dann durch verschiedene Körper gegangen ist, um dann Fälle zu lösen, und es war eigentlich auch ja ganz nett gewesen von der Grundidee her. Also wir gucken, was da genau der Twist ist. Oh nein, der Bösewicht hat sich in den Detektiv runtergeladen, dann passiert das hier. Und auch, wie du mit kleineren Mitteln wohl auch so viel Aufwand betreiben kannst, weil wenn du das Spiel so jetzt hier siehst, denkst du, ey, wie geil sieht das denn aus?
Ich auch gedacht.
Aber lokalisierterer Scope, dass sie sich konzentrieren können auf einzelne Sachen, dass sie sich dann die Mühe geben und auch sowas, ich bin vollkommen okay mit 5 bis 6 Stunden für 20, 25 Euro, weil da habe ich auch etwas, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt hänge ich jetzt erstmal nicht so viel Spaß an 40 bis 50, 100 Stunden Spiel machen kann. Ah, 5 bis 6 Stunden sind auch vollkommen in Ordnung.
Finde ich auch gut. Ich habe so eine Session gespielt und habe da mal nachgeguckt, wie viel kommt dann noch so, und hab dann gedacht, ach cool, du hast schon echt ein Drittel davon weg und warst gut unterhalten, aber es würde auch keine 20 plus Stunden meiner Meinung nach spielerisch tragen. Dafür ist es eben, es ist ein recht langsames Spiel. Ich glaube, du kannst wahrscheinlich auch nicht irgendwie Fehler machen, die zum Tode führen würden oder so. Das gibt da keine Action-Segmente drin, sondern das ist ein Anguckspiel, ein Ableitungsspiel, wo man sagt, okay, ich habe hier einen Hinweis, das ist das, und denkst ein bisschen nach und so, aber es ist nicht super tiefgründig. Aber für das, was es sein will und wie es aussieht, finde ich das sehr gelungen. Und mich hat es tatsächlich überrascht. Also es ist ein schönes Spiel, was da jetzt mal eben spontan rausgekommen ist.
Ja, es gibt Games, die dann übers Ziel hinausschießen. Müsste auch ein bisschen an Murdered Soul Suspect denken von vor 10 plus Jahren.
Damals aber auch, weil es nicht so toll gewesen sein soll. Ne?
Kommt er nicht durch. War leider ein bisschen überambitioniert und mit Logiklöchern noch ein Löcher ausgestattet. Und kriegt man mittlerweile auch, glaube ich, für 1 Euro nachgeworfen, wenn man es sich nochmal angucken möchte. Okay. Aber da sieht man mal, man muss ja mal gucken, was man aus so einer Idee machen kann und wie das in sich greift. Natürlich hängt es auch alles von der Story ab, wo geht's hin und wie die Rätseldichte da ist. Wenn die Auflösung komplett dumm ist, dann kannst du ja auch dann das Spiel komplett vermiesen. Und ansonsten hast du nur noch im Sherlock-Holmes-Bereich vielleicht sowas. Ne?
Stimmt, die gibt's
ja
auch immer noch.
Die Sherlock-Holmes-Frogware-Spiele oder gemischt mit Cthulhu mittlerweile ja auch nochmal, die ja auch ein ganz eigener Geschmack sind. Die sind zwar cool, aber da muss man auch so Bock drauf haben.
Ja, stimmt. Aber da wollte ich auch immer mal wieder reinschauen, da die ja teilweise auch, glaube ich, ganz gut sein sollen.
Ich habe mir irgendwann mal so ein Pack für Steam geholt, wo irgendwie so 10 von denen drin gewesen sind. Ja. Und für den Retro-Club habe ich mal in eins länger reingespielt. Das war dann Sherlock Holmes gegen Arsène Lupin oder so, der Meisterdetektiv gegen den Meisterdieb. Und da war es irgendwie so eine Hut durch London, durch irgendwelche Kunstgalerien und wo Hinweise drin. Das ist spaßig, aber du musst echt viel Bock auf Lesen und die Welt da eben haben.
Alright. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Wir haben gemerkt im Vorgespräch, dass wir uns beide wieder gerade mit einem Thema beschäftigen, das wir sehr gerne mögen, nämlich Resident Evil 2, aber das auf unterschiedliche Formen. Ich habe nämlich gerade noch mal das Original davon durchgespielt auf der PS1, während du, das ist so ein bisschen so ein Bereich, der ist mir noch verschlossen. Mhm. Du machst gerade Randomizer-Kram wieder mit dem Remake, ne?
Genau. Also du kannst gerne, bevor wir auf die speziellen Sachen mit dem Rando eingehen, wenn du über dein Erlebnis erzählen willst, hast du Footage noch mal mit?
Habe ich jetzt vom Original nicht noch mal mitgebracht. Ich glaube, das kennt man ja auch wirklich sehr ausgiebig, aber ich habe gemerkt, ich habe mir auch verschiedene Versionen mal angeschaut. Wusstest du, dass die N64-Version, die ja so ein bisschen so ein Kuriosum ist, weil man damals eben diese 2 CDs auf so ein Modul komprimiert hat, dass die auch schon so eine Art Randomizer damals hatte als Feature?
Der ist leider nicht besonders gut. Den musst du erstmal freischalten und verglichen mit dem, was du heute mit Randomizern anstellen kannst, was wir uns auch gleich nochmal anschauen werden, weil ich da ein bisschen was mitgebracht habe, ist es sehr Also du musst schon erst mal achten, ist das jetzt schon randomized? Sind die Items schon anders verteilt? Aber dass überhaupt schon mal vor 20 plus Jahren etwas, was heute populär ist, da schon so einen ersten Schuss vor dem Bug gesetzt hat, ist tatsächlich ganz cool. Und ich bin auch immer noch beeindruckt von der N64-Version natürlich, trotz der Limitation, was die da mit der Sprachausgabe und den Renderhintergrund gemacht haben, ist schon ganz cool gewesen.
Ja, es ist sicherlich nicht die beste Version, aber schon toll, dass es das überhaupt quasi gab und entwickelt ja damals von quasi dem Studio, was dann später Rockstar San Diego wurde.
Unter anderem, Angel Studios,
ja, genau.
Mit den Factor 5 Soundroutinen, meine ich, die sie benutzt haben zur Kompression.
Ja, aber es ist schon eher aus technischer Sicht interessant. Aber erzähl du mal so ein bisschen, was du mit dem Remake alles anstellst, weil das habe ich jetzt auch nochmal installiert und habe nochmal den Anfang gespielt und habe gedacht, oh wow, das ist jetzt auch schon wieder, wie viele Jahre alt? Fünf?
Also fünf Jahre.
Okay, ich spiele
das alte im Randomizer, nicht das neue.
Ne? Ach so, ich dachte, du spielst das Remake im Randomizer.
Das Remake im Randomizer haben wir auch schon dann gespielt.
Hab ich gedacht,
also das Remake ist natürlich fantastisch, das habe ich ja auch gespeedrunnt.
Ja.
Aber ich spiele das Original tatsächlich.
Ah, okay, jetzt verstehe
ich.
PS1 oder PC dann wahrscheinlich?
PC-Version. Ne? Ich möchte erstmal eine Cutscene zeigen, die gucken wir uns mal gemeinsam an. Und du kannst dir vielleicht mal, nachdem du jetzt Resident Evil 2 gespielt hast, vielleicht mal ein paar Unterschiede ausmalen. Dann kann die Regie das mal laufen lassen.
Ja.
More zombies. Then they were dumped when no longer useful.
Ah, schön.
Huge.
It's too dangerous to move him. He needs immediate first aid.
Teilweise aus dem Lachen nicht mal rausgekommen.
Because I realized I didn't. Where'd you get that?
Don't mention it. What a monster. I can't believe. What the hell is this place anyway?
Sind denn das für Zombie-Modelle?
Okay, da ist aber, also, oh, wow, das ist jetzt
das ist einiges
ein,
anders, ne?
Spot the Mistakes. Dings ist das, also das Outfit von Leon natürlich. Dann ist der, ich glaube, der Laden wird normalerweise nicht von Sherry betrieben.
Nein.
Es sind einfach random Voice-Samples aller möglichen Charaktere in dieser
und
Szene.
Und aus allen möglichen Spielen.
Ja, stimmt, das eine war aus dem Remake, ne?
Ja, es sind teilweise auch von Resident Evil 8 und andere Sachen Voice-Clips drin.
Okay, und das macht dann einfach das Randomizer-Tool, dass es da so die Sachen reinlädt.
Genau.
Ist das so ein Ding, möchte man das so haben, dass einfach auch, also Story ist dann komplett egal, da werden irgendwelche Voice-Samples reingeballert?
Also, wenn du mal beim Randomizer bist und wir können gerne das Ingame mit ein bisschen Gameplay laufen lassen, dann werde ich mal ein bisschen was dazu erklären. Im Hintergrund, bei Randomizer ist ja so ein bisschen, wenn du das dann machst, du willst aus einem Spiel, was du schon in- und auswendig kennst, durch andere Verteilung der Items, Gegneränderungen zum Beispiel und so weiter. Was auch sehr gut war, dass sie einfach von drei Mr. X's dann direkt am Anfang belagert
Kannst
wurde.
Kannst du die
hier.
Nicht killen hier? Oder
doch, ich kann sie killen, aber die lassen jetzt keine Items fallen, also muss ich mich immer entscheiden, wie ich dann mit meinen Ressourcen haushalte oder nicht. Oder hier zum Beispiel sind wir in der Szene, wo ich Marvin dann wieder treffe. Mhm. Ich habe den Leon-Quest gespielt. Bei den Randomizers ist es ja so, der Gegenstand, was willst du anders haben? Meistens so, dass die Items anders verteilt sind. Und du dadurch eine andere Progression hast, Key-Items, Schlüssel-Items anderswo versteckt sind. Wenn du Rätsel löst, kriegst du auf einmal nur ein Kraut statt den Schlüssel und den Finish-Schlüssel random in irgendeiner Ecke stattdessen. Das kann Spaß machen, wenn du die Games nun auswendig kennst. Und der Gewaltgrad ist auch wirklich enorm nochmal gewesen damals.
Ist das die normale PC-Version eigentlich? Also
nein.
Mit Randomizer, aber die sieht irgendwie so super klar und scharf aus.
Es ist tatsächlich auch noch ein HD-Texture-Pack, was ich mit dabei gemacht habe. Es gibt ein Tool, was sehr mächtig ist. Wir machen bei Speedrandal, oder besser gesagt Speedrandal und Randomizer machen wir mit Sia ja gerade. Und da haben wir tatsächlich, das ist noch nicht alles ausgestrahlt, aber sowohl Resi 3 als auch Resi 1 im Randomizer durchgespielt.
Aha.
Und ich hatte jetzt Bock, ich habe für mich ein Let's Play gemacht, da habe ich tatsächlich gestern 4,5 Stunden gespielt und dann den Leon-Quest durchgezockt.
Es geht tatsächlich so schnell, ne?
Ja. Also ich wäre wahrscheinlich schneller durchgekommen, wenn ich nicht so dumm gewesen wäre und manche Zombies nicht untersucht hätte, um wichtige Schlüssel zu finden, während ich da ewig herumlaufe. Je nachdem, welches Tool du benutzt. Und für die alten Resident Evil, sowohl 1, 2 und 3, da gibt es japanische PC-Versionen. Mittlerweile, es gibt ja auch die hiesigen PC-Versionen. Die erste ist jetzt ja auch bei Good Old Games nochmal als Download rausgekommen. In Japan gab es welche, die Source Next-Version hießen die, die dann auch mal auch als Grundlage genommen wurden. Es gibt ein Tool namens Biorand. B-O-R-A-N-D. Und das ist wie so ein Randomizer-Überbau. Das kannst du runterladen und da hast du ein sehr mächtiges Menü. Da musst du nur noch deine Resi 1 bis 3 PC-Version quasi beisteuern und dann sagen, hey, da ist das auf der Festplatte drauf. Und dann kannst du da Sachen verändern. Also bitte das Ingame auch nochmal weiter zeigen.
Ist
da
das
kann
man das, zum Beispiel, was du hier jetzt auch zeigst gerade?
Ja, genau. Das ist zum Beispiel, du kannst auch so ein Debug-Menü anmachen und Sachen sagen, ich kann mir Items spawnen lassen, wenn ich möchte. Ich kann durch Räume warpen und alles. Ich kann das Save-Menü selber aktivieren, so Bonusgeschichten, die da mit dabei sind. Du kannst im Menü vorher einstellen, hey, ich möchte die Items randomized haben, ich möchte Gegner-Skins randomized haben mit Skins von anderen Spielen, wenn das neben halbwegs passt. Ich bin da auf einen Zombie getroffen, der zum Beispiel wie Nemesis aussah, weil da der Skin gerade gerandomized wurde für mich. Du kannst die Charaktermodelle randomizen, die Voice-Lines, wenn du möchtest, dass die ungefähr von der Länge her so passen mit den Voice-Lines, die du vorher hättest. Und dann hast du ein buntes Sammelsurium aus Figuren. Durch jede Cutscene, die ich gegangen bin, Ada sah mal aus wie ein Zombie, dann war sie Chris aus Teil 1, dann ist sie zu Leon aus Teil 6 geworden und so weiter. Gegner können verteilt werden. Du kannst einstellen, ob Gegner zum Beispiel auch in Safe-Räumen drin sein sollen, wie die Drops verteilt sind. Was ich gemacht habe zum Beispiel, ist die Farbbänder abgestellt, weil dann mit dem limitierten Item-Management wäre ich wahrscheinlich sehr am Hin- und Herlaufen gewesen, aber zum Glück kannst du hier übers Menü auch abspeichern. Das habe ich mir für meinen Playthrough gesagt, ich speichere übers Menü in Safe-Räumen dann nur ab, aber ich lasse die Farbbänder aus, damit ich nicht so viel managen muss.
Kannst du auch die Item-Begrenzung abschalten?
Nicht per se, wobei du kannst, glaube ich, für den ersten Teil einstellen, dass du schon Maximum Items hast, weil da hast du ja mit Chris nur 6, wenn ich mich nicht irre. Da gab es ein Häkchen, was man setzen kann. Okay. Beim zweiten hast du ja nochmal diese Tasche, die du finden kannst.
Ja, aber ziemlich spät so oder so nach der Mitte, glaube ich.
Genau, ungefähr zur Mitte und so weiter. Ich hatte es für mich so eingestellt, dass ich jetzt zum Beispiel keine Gegner in den Safe-Räumen haben wollte, dass ich die Farbbänder abgestellt habe, dass die Cutscenes und die anderen Sachen gerandomized sind, weil dann hast du nochmal was Lustigeres zum Angucken. Wenn du es normal spielst, weil wenn du es normal gezockt hast, kennst du ja die Story schon und dann bringt so ein Random noch mal mehr Unnahbarkeit damit rein. Und das ist etwas, wo du dann eben damit noch mal mehr rausholen kannst. Also wenn ihr es mal checken wollt, Biorand, B-O-R-A-N-D, kann man gerne googeln. Und da ist das alles echt ein schön aufgebautes Menü, wo man das einstellen kann, wird dann die Version gepatcht. Und da kriegt man tatsächlich so Seeds, also da ist so ein QR-Code, der dann im Hauptmenü eingeblendet wird, wo man dann auch speziell diese Version dann noch mal spielen kann mit dem Code, wenn man es haben will. Ansonsten ist das ganz easy zu generieren. Und da hatte ich wieder viel Spaß. Ich wollte das als Let's Play schon mal länger machen, habe jetzt den Leon-Quest gemacht. Ich habe Steve Burnside genommen als Charakter. Ich
bin schon gewundert eben, warum da Steve steht, aber ja, es ist ja gar nicht
der. Ja, genau, das ist quasi Steve aus Code Veronica, den sie echt gut, finde ich, nachgemacht haben im PS1-Style hier.
Ja.
Und ich habe für Claire eingestellt, Claire aber aus Code Veronica, dass wir quasi die Code Veronica PS1-Edition haben. Aber Claire ist dann im Steve-Playthrough trotzdem noch mal gerandomized als Sherry oder Ada oder andere Figuren.
Ja.
Und wenn ich dann mit dem B-Quest mit Claire mache, den ich irgendwann auch noch mal angehen möchte, weil wenn ich eins mal durchgespielt habe, möchte ich es dann noch mal machen, dann wird es wahrscheinlich noch mal ein bisschen angepasst. Kann man aber auch sehr limitieren, wenn man zum Beispiel nur Items haben möchte, dass die verändert werden. Dieses klassische Erlebnis kannst du auch machen. Aber ich war echt angetan davon. Ich bin echt begeistert, was man da so anstellen kann. Und zur Grafik hatte ich noch mal kurz gesagt, es gibt so ein HD-Texture-Pack, wo es KI abgescaled ist, die Hintergründe. Und ich habe das mal für den Playthrough genommen, weil ich die Matsche PS1-Version schon gut genug kenne.
Ich finde, das sieht erstaunlich gut aus. Also es macht das ein bisschen homogener, so die 3D-Figuren und die Hintergründe. Das PS1-Original, wenn du das heute auf einem großen Bildschirm machst, das sieht schon relativ schlimm natürlich aus. Ne?
Ja, das eignet sich auf einem Röhrenfernseher viel besser als jetzt mit der Matsche, die du hier sehen kannst. Und das geht noch, finde ich, hier gerade in dem Style, weil diese auch die Cutscenes, da gibt es ja auch die Render-Videos, die drin sind, das ist geil. Das an der PC-Version, die laufen mit 30 FPS statt 15 auf der PS1 und die sehen abgescaled auch gut aus, weil die diesen sehr simplen CGI-Stil von damals noch haben. Das passt da ganz gut und ich fand es nett gemacht.
Kannst du auch die Türanimationen skippen, habe ich gesehen?
Ja, kannst du auch einstellen. Das ist praktisch auch, wenn du das vielleicht sogar als Speedrun machen möchtest.
Schon nice. Ich habe auch generell gemerkt, bei dem Original Resident Evil 2, also es trifft ja dann hier auf die Randomized-Version auch zu, es ist gar nicht so anstrengend, wie ich das in Erinnerung hatte, mit begrenztem Inventar und solchen Sachen, weil gerade das Polizeirevier, was ja einen relativ großen Teil des Spiels ausmacht, es ist doch relativ kompakt. Und dann, sobald du erstmal diese Leiter in der Mitte freigeschaltet hast, die quasi so runter in die Haupthalle führt von dem Balkon oben, sind die Laufwege eigentlich auch relativ kurz. Also ich hatte das Gefühl, das kann man eigentlich recht flott wegspielen und es ist gar nicht so viel zu handeln. Was ist das hier für ein Gegner? Ist das also, William Birkin?
Ich glaube, das ist eine Birkin-Zwischenstufe, der bei mir als normaler Gegner überall verteilt gewesen ist, inklusive dieser komischen Leeches,
Die
da unten rumlaufen.
Gibt es den nicht einmal auch als Boss irgendwie im Spiel?
Genau, so wurde diese Zwischenbrücke, wo du die Schachpieces dann reinpackst.
Yeah.
Ich kann dir auch mal zeigen, ich habe auch ein bisschen dann gebastelt hier.
Oh.
Das immer, kann man immer schön machen für die Thumbnail-Action, da kriegt man immer schön Leon mit dabei. Na, der sieht echt gut aus. Hätte ich nicht gedacht, dass der noch so gut ausschaut.
So ein Junge, der auf so eine Kinderschokolade gehört.
Ein kleines bisschen, ne? Aber das kann echt viel Fun machen. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr noch ein bisschen mehr aus Resident Evil rausholen wollt, gerade den alten und die schon in- und auswendig kennst. Hm. Die Randos machen Fun und checkt auch gerne, wenn es dann mal alles online geht, die Sachen, die wir hier auf Rocket Beans dann machen mit Sia und mir dann aus.
Wann kommen die?
Ich glaube, wir haben schon mal einen Teil von Resi 3 ausgestrahlt. Wir haben das über einen Zeitraum von mehreren Monaten aufgenommen.
Ja.
Und Resi 1 haben wir gemacht, als der Resi 3 Rando mal nicht funktioniert hat.
Mhm.
Und dann haben wir dann wieder Resi 3 Rando repariert und das fertig gespielt. Also die Entscheidung liegt bei Anton, wann auch immer die hochgeladen werden.
Alright. Noch eine persönlich motivierte Frage. Ich habe vorhin gesehen, dass du da den Schrank geöffnet hast, wo die Jacke drin ist. Wo findet man den Special Key normalerweise? Weil ich habe jetzt gerade Leon A und Claire B durchgespielt und habe aber nicht diesen Schlüssel für diesen Schrank.
Also ich meine, dass der Schlüssel unter bestimmten Voraussetzungen ist ja Brad unten in diesem Untergang vor dem Polizeirevier, wenn du unten da durchgehst.
Bin ich nie durchgegangen. Aber interessant, jetzt weiß ich, warum ich darauf... Es kommt dann nach dem Abspann, wenn du mit dem B-Spiel durch bist, ist so ein random Bild von einem Zombie, der in diesem Gang da steht.
Das kann dann sein, dass er da ist. Ich weiß nicht, ob das die Voraussetzung war, zweimal durchspielen oder spiel das Intro, ohne einmal zu ballern. Irgendwie gab es da eine Voraussetzung auf jeden Fall, wo da meine, ich meine, das war, vielleicht kriege ich das durcheinander, aber Brad läuft da entlang und der sollte eigentlich den Schlüssel haben. Haben sie fürs Remake ja auch nochmal verändert. Also.
Dann, ich glaube, das war unser Einschub zu Resident Evil 2, ein Thema, was sicherlich hier immer präsent bleiben wird bei Rocket Beans. Schaut auf die Videos, die da kommen werden mit Sia und Gregor. Wir wollen einmal noch mal ein kleines Update liefern zu einem Thema von letzter Woche. Ihr erinnert euch, ich hatte hier berichtet über die Beta-Eindrücke zu Concord, dem Hero-Shooter von Sony, der Ende August kommen soll. Und hab da auch darüber gesprochen, wie schlecht oder wie schwach die Spielerzahlen waren, zumindest am PC, also für die PlayStation konnte ich das jetzt nicht verifizieren. Also da habe ich keine Zahlendaten vorliegen, aber am PC sehr wenige Spieler tatsächlich. Und es gab jetzt noch mal, abseits davon, dass sie ab und an mal neue Render-Videos raushauen, die wirklich schön sind, gab es ein Update bei Social Media, wo in einer Mitteilung bekannt gegeben wurde, okay, ja, das Spiel wird 40 Euro kosten, das stimmt, liebe Leute, aber wir machen keinen Battle Pass, es wird alles danach umsonst geben und das bedeutet sowas wie neue Free Gunners, also das sind einfach Charaktere, neue Karten, neue Spielmodi und auch sonstige Sachen gibt es alles umsonst und es gibt auch dieses Render oder dieses Ingame-Cinematic-Thema, das scheint ihnen wirklich sehr wichtig zu sein. Da sind sie nochmal einzeln drauf eingegangen, haben gesagt, ja, auch da wird es regelmäßig einfach neue Videos geben, also quasi wöchentlich nach dem Launch. Man muss dazu sagen, das ist alles schön und gut, dass das so sein wird. Das rettet im Zweifelsfall aber das Spiel natürlich nicht, wenn es niemand spielen wird. Dann ist die Frage, für wen machst du denn eigentlich den Content, wenn es weiterhin nur 1.000, 2.000, 3.000 Leute spielen werden?
Genau, also die können natürlich den Aufwand und die Qualität, die sie in die Cinematics packen, das in allen Ehren. Aber ist das etwas, was Leute motiviert, dass ich jede Woche nochmal einen neuen Clip bekomme, dass ich dann immer wieder die Matches mache? Ich bin ja eh nicht in diesem Sog da drin, dass ich die Service-Games da spiele und immer wieder die gleichen Level. Das geht mir meist so auf den Sack. Schon wieder muss ich irgendwie so eine dicke Energieleiste abbauen und die gleiche Mission machen.
Ja, ich glaube, diese Render-Videos, die sind vielleicht dann nochmal schön, wenn sie eben eingebettet sind in irgendeiner Art von größeren, vielleicht auch Singleplayer-Kontext. Also ich glaube, das wäre eher was, wo sie mal ran müssten zu sagen, das sind übrigens unsere Pläne für PvE-Content und ihr kriegt auch eine, weiß ich nicht, 12 Stunden Kampagne dazu, wenn ihr das kauft für Singleplayer und es ist kein reiner Online-Multiplayer. Also wir müssen uns da mal überraschen lassen. Jetzt aktuell sind es nur noch 3 Wochen, dann soll das Spiel rauskommen. Ich bin nach wie vor sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, Spiel sieht okay aus, sieht gut aus, hat mir auch Spaß gemacht, aber weiß nicht so richtig, ob es da eben einen Markt gibt für 40 Euro tatsächlich.
Die können gern versuchen. Also ich hoffe mal, dass es für die dann funktioniert. Es ist ja sehr viel Arbeit reingegangen in das Spiel, aber man kann natürlich Erfolg nicht garantieren. Und Sony arbeitet auch ein bisschen aktiv gegen so Erfolg zu halten, weil so erfolgreich Helldivers 2 gewesen ist mit dieser PSN-Einschränkung. Auf einmal kann die PC-Version nicht mehr irgendwie gekauft werden in Ländern, wo es kein PSN gibt, mit verknüpft das mit deinem Konto. Das hat ja auch viele Leute nochmal angesäuert. Kann sein vielleicht, dass wir da Ausläufe bei Concord jetzt hier sehen, dass die Leute nochmal verärgert sind mit Sony.
Ja, das haben sie bei Helldivers dann alles schnell wieder zurückgebaut, aber das hat trotzdem den Schaden angerichtet. Also die Zahlen bei Helldivers haben sich nicht mehr ganz erholt danach.
Die versuchen es jetzt ja bei den Spielen danach nochmal bei den PC-Fassungen durchzugehen. War es nicht so, dass Ghost of Tsushima jetzt in der PC-Fassung auch diese Einschränkung schon vorab hatte, dass du es irgendwie gar nicht erst kaufen kannst, wenn du keinen PSN-Account im Land haben kannst? Das wisst ihr da draußen besser wahrscheinlich, schreibt es in die Comments da mal rein, aber ich meine, dass die dann gelernt haben von dem Helldivers-Ding und nicht, wir packen das später nochmal als Patch rein, sondern lass uns vorher das einschränken. Auch egal, wenn das weniger Leute kaufen. Hauptsache, wir haben unsere Datenkrake ausgeworfen, dass wir die Accountnamen bekommen.
Also ursprünglich war es ja so, dass es Behälter was auch vom Start haben wollten. Dann hatten sie irgendwie technische Probleme und haben es zeitweise deaktiviert. Und dann ist ihnen irgendwann später wieder eingefallen, ach so, jetzt packen wir das wieder rein. Und das kam dann nicht so gut an. Aber die Zukunft wird das wahrscheinlich schon sein, dass man eben für die Sony-Spiele am PC dann auch einen PSN-Login benötigt. Wo wir wahrscheinlich keinen PSN-Login benötigen werden, ist ein neues Basketballspiel, was angekündigt wurde. Fand ich ein bisschen überraschend. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir letztens hier über NBA Superstars gesprochen haben. Das war so ein quasi eine Arcade-Fortsetzung von NBA Jam. Und jetzt kommt quasi ein Sequel zu NBA Street. Erinnerst du dich noch an NBA Street, Gregor?
Ja, habe ich sogar, ich glaube, für den dritten Teil den Game-One-Beitrag gemacht damals. Simon und Budi mit damals von den Sea Devils oder waren es die Blue Devils noch mit Footballspielern jetzt?
War es Homecourt? Ich glaube, Homecourt war
es. Ich weiß es nicht mehr. Es war 2007 oder 2008, aber ich mochte die Street-Sachen eigentlich ganz gerne von EA. Das waren dann eben mal ein bisschen so, nachdem EA sehr viel Sportspiele gemacht hat mit wir sind die Referenz im Sportspielbereich und hier Realismus und dann an Features und dann dieses comichafte NBA Jam-mäßige, ob es bei NBA Street Soccer gewesen ist oder NBA Street mit dem Basketball, Football und so. Fand ich eigentlich immer ganz nice.
Ja, wir können ja mal den Trailer nochmal laufen lassen. Das war damals NBA Street Homecourt. Das war, also ich habe das ein bisschen vergessen, das war wirklich mal eine relativ große Serie für EA. Die haben da 4 Hauptspiele zugemacht, aber alles so in den Nullerjahren und danach dann irgendwie wieder eingestellt. Danach hatte EA ja auch nochmal die NBA Jam Lizenz, also dieses NBA Jam on Fire Edition, auch aus der PS3 und 360.
Das war okay.
Das kam auch über EA damals und vielleicht haben sie gedacht, ach komm, dann brauchen wir kein NBA Street mehr. Jetzt, mehr als 15 Jahre nach dem letzten NBA Street, macht ein anderes Studio namens Play-by-Play ein neues Spiel und das trägt den zugegebenermaßen etwas komischen Namen The Run Got Next.
Das ist mal Need for Speed The Run, das kenne ich.
Das kennen wir auch noch. Bei diesem Studio eben Ex-EA-Leute darunter. Scott Probst, der war mal General Manager bei Visceral Games. Für die Leute, die sich noch an Visceral Games erinnern. Und dieses The Run Got Next, das wird ein 3-gegen-3 Street-Basketball für PC, PlayStation und Xbox. Auch auf Basis der Unreal Engine 5. Soll nächstes Jahr kommen. Ich finde es schön, dass solche Basketballspiele zurückkommen. Ich finde den Grafikstil heißt nicht, spricht dich das an, Gregor?
Es hat was, es ist schon eigenständig für so eine Art von Spiel. Also so in dem Look mit den sehr starken Outlines, Cell-Shading, glaube ich, hatten wir im Sportspielbereich schon echt lang nicht mehr gesehen. Reicht bei mir jetzt nicht, dass ich sage, oh, guck mal, wie geil, sondern wird für mich, glaube ich, die Kombination erst ausmachen. Es kann ja auch sein, dass es dann so überbordend und nervig ist irgendwann mal. Oh, bist zugeknallt mit Grafik und coolem Style und so, dass du dich aufs Spiel nicht mehr konzentrieren kannst. Wäre vielleicht potenziell meine Sorge, aber aus Spiel an sich habe ich schon ein bisschen Bock.
Ja, ich finde es generell cool, dass wir eben wieder diese Arcade-Basketball-Spiele ein bisschen bekommen. Ich bin ehrlich, ich bin nach wie vor eher noch Fan von NBA Jam. Also dieses NBA Superstars, da würde ich mich freuen. Aber auch hier, ich habe da durchaus Bock drauf, so ein 3-gegen-3 Basketball mal wieder zu spielen. Der Trailer ist halt noch so ein bisschen vage. Es verkauft dir eher so ein bisschen die Welt und die Figuren und den Stil. Müsste man mal gucken, wie sich das dann später wirklich spielen wird. Aber warum nicht mal wieder sowas machen? Würde ich jetzt mal vermuten, wird sicherlich auch nichts, was später mal Vollpreis wird, sondern wird irgendwie auch weiß ich nicht, so ein Mid-Price-Titel wahrscheinlich werden.
Ja, es ist dass die Sorge auch, dass sie kein richtiges Gameplay so gezeigt haben. Einfach In-Game-Engine glaube ich denen, dass das so auch ausschaut. Aber wenn das dann so die Mario-Soccer-Superstars-Cutscenes sind, immer wo du dann die Basketbälle machst, ich möchte ja auch nicht nur eine Cutscene gehen müssen, weil das nervt mich auf der aus. Und da bin ich, finde ich auch, dass die Mario-Sportspiele zum Beispiel einen Weg gegangen sind, der mir persönlich nicht so gefällt, wo dann der spielerische Anspruch so weit draußen ist, dass du dann das eher wie, du spielst es nicht mehr wie die Sportart, sondern wie ein Action-Game und alles.
Ja,
ne?
Stimmt.
Mario-Tennis hat nicht mehr so viel mit Tennis zu tun, Fußball nicht mehr so richtig viel mit Fußball. Und ich fand, die älteren Ausgaben waren dann näher dran an den richtigen Sportarten.
Also gerade Mario Tennis ist da echt ein Extrembeispiel. Ich bin immer noch großer Fan von dem ersten auf dem N64. Und später, du musst eigentlich diese Spezialschläge bei Mario Tennis abstellen, weil die völlig negieren den Effekt von wegen, ich habe mir einen guten Ball rausgespielt und dann, okay, ich mache den Special Move, ich werfe den Schläger 10 Meter weit nach hinten und dann kriegst du halt noch jeden Ball irgendwie zurückgespielt. Das ist dann wirklich sehr weit weg von dem Sport, um den es eigentlich geht, wie du schon gesagt hast. Bin da auch nicht so ein Fan von. Ich habe nichts gegen Arcade und gegen unrealistische Aktionen, aber es muss schon irgendwie, es muss sich so die Waage halten, es muss dennoch irgendwie die Sportart erkennbar bleiben.
Genau, es ist eine feine Linie, die man finden kann und auch bei solchen Sachen, gerade bei Sportspielen, nicht, dass ich das in den letzten Jahrzehnten so häufig gemacht habe, aber das waren natürlich so richtige lokale Multiplayer-Sachen, ob es jetzt in der Spielhalle, jetzt nicht in Deutschland, aber anders so gemacht ist oder daheim, wenn man sich zu zweit, zu dritt, zu viert hingesetzt hat, Fighting Games, Sportspiele und so weiter gezockt hat, N64 war geil mit den 4 Ports, dass man die dann gleich gehabt hat.
Stimmt.
Kriege ich das gleiche Erlebnis, wenn ich mich online gegen irgendwelche Tryhards, dann da stelle die mich komplett zernichten, sobald ich eine Partie anfange, dann ist natürlich dieser Competition- und Fun-Aspekt dann nicht mehr da. Ne?
Das ist richtig. Springen wir zum nächsten Thema weiter. Vielleicht ist da der Fun-Aspekt noch da. Es geht um ein weiteres altes Spielethema, das zurückkehren wird. Hier aber nicht in Form eines anderen Spiels, was das aufgreift, sondern tatsächlich in Form eines Remasters. Und auch hier habe ich geguckt, wie ich das so oft mache bei Spielen aus dieser Zeit. Was haben wir eigentlich bei Game One dazu gemacht? Mhm. Offensichtlich gar nichts. Es geht um Shadows of the Damned. Da kommt ein Remaster raus, pünktlich zu Halloween, namens Hella Remaster. Also das ist der Untertitel. Für 25 Euro war ja ein Spiel, was damals von Shinji Mikami produced wurde, wo die Erwartungen durchaus groß waren. Es kam im Sommer 2011 raus und es könnte so in die Sommerpause von Game On gefallen sein.
Erklärt, sonst wäre das ja so ein Thema für dich, mich oder für Trant oder so gewesen sein. Ich denke, wir alle haben es ja damals gespielt, aber wie so oft, manche Spiele, die in der Sommerpause waren, wenn Simon die nicht gespielt hat und sein Previously Not on Game One damit verbaut hat, dann werden sie wahrscheinlich nicht vorgekommen sein, was ein bisschen schade ist.
Muss sagen, meine Erinnerungen an das Spiel waren dürftig nach 13 Jahren. Habe ich nicht mehr so richtig präsent gehabt. Wir können mal den Trailer laufen lassen jetzt zum Remaster. Ja,
der Trailer ist so, das ist wirklich so eine Explosion der Sinne oder sowas mit den Texten und alles. Also ich, nicht, dass ich dann gesagt habe, der beste Trailer aller Zeiten, aber die haben schon einen guten Style dafür gefunden.
Das stimmt. Wie sind denn deine Erinnerungen so an das Spiel, Gräber? Mochtest du das gerne?
Ich will jetzt sagen, also ich habe mir mehr erwartet damals. Es ist aber wie bei dir so, die Erinnerungen sind zu einem guten Teil verblasst da dran, weil du hast eben diesen Pedigree von, ey, guck mal, Suda 51, Shinji Mikami, Akira Yamaoka macht die Musik und übrigens Soundtrack immer noch absolute Bombe, höre ich teilweise regelmäßig immer noch rein, der ist richtig gut. Weiterhin, aber das Spiel an sich selber wirkte so ein bisschen anstrengend, hatte so Anleihen von Resident Evil 4, will ich sagen, wie es gespielt hat, aber war natürlich eingebettet in diese fast schon Edgelord Tarantino-eske Story mit irgendwie Garcia Hotspur, der Charakter, der mit seiner Knarre, die mit ihm redet, aber auch gleich Penisersatz ist für lustige Sprüche und alles.
Ich dachte, die ist auch ein Motorrad.
Wie auch immer. Ne? Also so typisch das ganz abgedrehte Zeug, was natürlich ganz cool ist, aber man merkte schon, dass so bewusst so diese Spur, wir finden uns auch selber so ein klein bisschen geil, dass wir diesen abstrusen Shit da machen. Aber das Spiel hat es für mich nicht ganz so abgeholt. Ich habe das Gefühl da gehabt, also es sind jetzt nur noch so vage Erinnerungen, die ich dann replizieren kann, weil ich schon lange Zeit nicht mehr gespielt habe. Die Level waren recht lang. Es war irgendwie immer so ein bisschen gimmickhaft, dass du rumläufst und irgendwie, was war das, Lampen angemacht hast oder so?
Weiß ich nicht mehr genau.
Ich weiß es auch nicht mehr genau, aber es hat sich anstrengender und unspaßiger gespielt, als die Cutscenes und die Verpackung es mir suggeriert haben.
Ich erinnere mich daran, dass ich gedacht habe, es wäre eine Art von Survival-Horror-Spiel, was auch ein bisschen gruselig tatsächlich ist, aber das war es nicht. Es war schon eher ein sehr schräges Action-Spiel. Ich glaube, hier hat man das eben gesehen, was du sagtest, dass man da Laternen anzündet. Und du hast recht, diese Knarre, die heißt ja auch, glaube ich, Johnson. Das sollte, glaube ich, auch auf jeden Fall einen Penisersatz darstellen. Also super weirdes Spiel. Finde ich interessant, dass man das jetzt nochmal nach all den Jahren zurückbringt. Und ich glaube, das Spiel wird relativ ähnlich werden. Also es ist natürlich auch aus der damaligen Zeit, du musst da technisch nicht so viel dran machen. Es kommen so ein paar neue Sachen rein. Wir haben das im Trailer hier eben auch etwas verklausuliert gesehen. Alles neue Kostüme. New Game Plus zum Beispiel soll da reinkommen. Und dann kommt das Ganze zu Halloween. Ich glaube, ich würde das nochmal so ein bisschen überprüfen, so heutzutage, ob ich vielleicht damals falsche Erwartungen daran hatte. Vielleicht gefällt es mir mittlerweile ja dann doch ein bisschen besser.
Ja, ich sollte noch die 360-Version, meine ich, daheim haben. Aber kann ich auch bei Zeiten dann nochmal reinschauen und ein Gefühl dafür bekommen.
Würde, glaube ich, laufen auf der Series X.
Sollte
noch. Du kannst es nur nicht mehr im Store kaufen.
Gerade wo wir es machen, wurde der 360-Store abgeschaltet.
Ist schon wirklich abgeschaltet.
Ich glaube, gestern war der. Ich bin noch übers Wochenende reingegangen und habe mir ein paar Deals geholt auf der 360 und warum auch immer wollte ich nochmal, auch wenn es ein beschissenes Spiel ist, es gibt so ein Double Dragon 2 Remake, was ganz, ganz schlecht ist, was Double aber Dragon, sonst...
Ist das Neo oder ist das...
Neon ist es nicht, es gibt ein richtiges Double Dragon 2 Revenge of Schieß mich tot, was echt wirklich miserabel ist, habe mir trotzdem nochmal für $10 gekauft, warum einfach nicht, damit ich es freigeschaltet habe und ich habe mir online eine Sega Rally Online Karte geholt zum Einlösen, damit ich dieses Spiel, was bisher nicht mehr erhältlich ist, dann nochmal dabei habe. Kurz zu Shadows of the Damned nochmal, ich werde vorher, glaube ich, noch mal reinschauen. Die 360-Fassung sollte auch laufen auf den moderneren Konsolen. Aus der damaligen Zeit, du hattest so ein paar Spiele, die versucht haben, dann noch mal ein bisschen krasser zu sein, wie das DMC von Ninja Theory. Was ja auch noch, wenn man sich die Cutscenes heute anguckt, meine Herren, was die da angestellt haben.
Erinnerst du dich noch an Lollipop Chainsaw?
Wollte ich gerade erwähnen, weil Lollipop Chainsaw bekommen wir ja auch als Remaster jetzt. Und da breche ich echt gerne eine Lanze dafür, weil da meine ich, habe ich auch den Game One-Beitrag nochmal dazu gemacht. Das ist spielerisch nicht so das allergeilste Spiel gewesen. Aber für eine Geschichte, wo du ein Teenager, der mit einer Kettensäge Zombies in der Postapokalypse durchballert und durchsägt und dabei den abgetrennten Kopf ihres Freundes als Keychain mit dabei hat, erstaunlich herzerwärmende und gut geschriebene Charaktere und gute Stories von James Gunn verfasst worden damals. Und auch wenn das spielerisch ein bisschen mau gewesen ist, vieles und so was das Leveldesign und andere Sachen angeht, aber das ist ein Spiel, was mir gut in Erinnerung geblieben ist wegen Story und Charaktere und da freue ich mich so ein bisschen auf das Remaster.
Da gibt es aber noch keinen Termin für, ne?
Nee, es war auch eine merkwürdige Geschichte. Die hatten ja mal angekündigt, wir machen ein Remake und dann hieß es auf einmal, wegen des großen Fanzuspruchs machen wir jetzt doch ein Remaster draus. Wer hat danach gefragt nach einem Remaster? Ja, oder so? Nein, wir wollen nicht eine komplett neu interpretierte Fassung. Wir wollen lieber ein Remaster haben. Ja, wir machen das. Wir machen den einfacheren Weg für euch. Sehr weird.
Okay, warten wir es ab, wie Lollipop Chainsaw wird. Shadows of the Damned auf jeden Fall zu. Halloween kommt das Remaster raus. Jetzt gönnen wir uns einmal kurz ein Päuschen. Wir haben nämlich noch eine echt lange Liste an weiteren Themen für euch heute vorbereitet. Die gibt's hier gleich nach einer kurzen Pause. Hallo, herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk und jetzt ein ziemlich großer Release, kein offizielles Spiel, aber was, worauf viele Leute sehr lange gewartet haben. Ich gar nicht mal so sehr, weil ich nicht so Fan des Originalspiels bin, das hier modifiziert wurde, aber ich weiß, das Interesse ist groß und auch Gregor hat reingespielt. Es geht um Fallout London. Mhm. Gregor, hat sich das jahrelange Warten auf dieses Spiel gelohnt?
Ich bin ganz froh, dass sie nicht so ultra gehypt gewesen sind. Jetzt nicht, weil das Spiel irgendwie schlecht geworden ist, aber wenn man bedenkt, wie lange du bei Fallout warten musst, bevor was Neues für Singleplayer-Content kommt. Ich weiß, Fallout 76 läuft mittlerweile ja ganz gut. Das war zu Beginn, als vor 5-6 Jahren rausgekommen, ist ja noch sehr mager und sehr karg. Und da haben sie ja lange Zeit dran gearbeitet. Aber ich bin eher Fan von den Singleplayer-basierten, Story-basierten Bethesda-Fallouts. Wir hatten zuletzt ja auch im Spielejahr 2008 noch mal von euch ja auch mitgevotetes Fallout 3, da das Spiel des Jahres geworden. Mhm. Auch ganz hoch bewertet habe ich auch in die Bucketlist des Gaming reingetan, also dem Retro-Club-Buch, dem aktuellen, als eins der wichtigen Spiele, die man gespielt haben sollte. Mhm. Und dementsprechend, wenn neuer Singleplayer-Content kommt, ob von Bethesda selber oder von sehr ambitionierten Fans. Es gibt ja auch eine sehr starke Modding-Community. Mhm. Ich meine, also wir können gerne auch mal die Footage mal laufen lassen. Da habe ich ein bisschen was von meinem Playthrough gecaptured und den Intro-Loop, damit man sich den mal angucken kann. Es gibt auch für Skyrim doch auch so eine Total Conversion and a Roll, wenn ich mich nicht irre, wo die Leute auch fast ein eigenständiges Spiel draus gemacht haben. Fallout London ist ein eigenständiges Spiel von Fans gemacht über mehrere Jahre hinweg auf Basis von Fallout 4. Das heißt, du musst Fallout 4 besitzen, was alleine schon mal ein 90 GB Download ist. Ui. Und dann kannst du nochmal die 30 GB für Fallout London drüber installieren und dann wird quasi ein Spiel, was die Fallout-Welt nach London versetzt, mit eigenständiger Story, eigenständigen Locations. Natürlich die Assets, die drunter liegen, sind dann basierend auf Fallout 4, wie so eine Mod es dann gegebenenfalls macht, aber ich erkenne so gut wie gar nicht Fallout 4 drunter, weil eben alles neu und anders gemacht wurde. Der Prozess, wie man es installiert, ist ein bisschen schwieriger gewesen. Wenn ihr euch vielleicht erinnert, vor ein paar Monaten gab es ja das Fallout 4 Next-Gen-Update für Konsolen und die PCs. Mhm. Das hat leider den Fallout-London-Leuten, die seit Jahren dran gearbeitet haben, ein bisschen in die Parade ist deswegen gefahren, weil jetzt funktionieren auf einmal unsere Sachen, die wir schon seit Jahren auf die letzte Version hingeeicht haben, nicht mehr so richtig. Wenn du spielen willst, der einfachste Weg für mich war es, das Spiel nochmal neu zu kaufen, Fallout 4. Ich habe es besessen auf Steam. Ich habe die PlayStation-Version auch, wo ich es dann nochmal gespielt habe, aber die ist noch nicht modbar, nur die PC-Version. Ich glaube auch nicht, dass es auf Konsole dann nochmal kommt. Wenn du es auf Steam spielst, dann musst du dir das nicht nur runterladen, du musst die Game of the Year-Edition besitzen, damit die Add-ons mit dabei sind, plus Downgrader dir holen, damit du dann runterkommst von der modernsten Version auf die Fassung, mit der Fallout London funktioniert. Und da Steam von alleine updatet, musst du das Spiel also erstmal runterladen, dann gibt es bestimmte Scripts, die du dir holen musst, die dann nochmal hingehen müssen und Patches runterladen. Ich habe so eine halbe Stunde probiert und gesagt, dann spiele ich Fallout London eben nicht. Dann bin ich zu Good Old Games gegangen und die haben zum Glück eine Kooperation mit den Fallout London machen. Da kannst du nicht nur Fallout London direkt in deinen GOG-Account mit reinholen, dass es quasi dann direkt mit dem Installer runterlädt, sondern wenn du die Fallout 4 Game of the Year Edition da besitzt, die gerade, meine ich, wo wir es da aufnehmen, noch für ein paar Tage im Discount ist, statt 40 Euro für 15,99 €, glaube ich, habe ich dafür bezahlt. Und das war es mir wert, dass ich tatsächlich dann nur machen kann, hey, Good Old Games Galaxy, lad Fallout 4 runter, lad Fallout London runter, starte Fallout London, wird alles automatisch gepatcht.
Ja, okay, das passt.
Und dann konnte ich starten lassen. War immer noch 150 Gig Download insgesamt,
also,
oder
krass,
so.
Krass, war das damals schon so groß, das Fallout 4, als das rauskam?
Ich denke, durch die Add-ons ist wahrscheinlich noch mal mehr dazu gekommen. Aber mich hat es auch verwundert, dass wir ein acht Jahre altes Spiel, das ist 90 Gig groß gewesen.
Das Komische ist, ich bin jetzt gerade auf der GOG-Seite, wo du das empfohlen hattest jetzt. Es ist noch im Angebot, diese Game of the Year Edition. Da steht Downloadgröße 32 GB.
Es ist also, du lädst 32 GB runter und dann starte ich das Spiel und dann sagt er, und jetzt lade ich die restlichen 60 GB runter.
Ah, okay.
Also es kann sein, dass die Add-ons tatsächlich nochmal 60 GB sind und die Grundinstallation 30. Auf jeden Fall hat das dann einfacher funktioniert. Da musste ich mich nicht mit Scripts rumärgern. Muss ich aber vielleicht gleich noch ein bisschen machen, weil ich habe es jetzt angefangen, ein paar Stunden reingespielt. Ich bin sehr angetan, muss ich sagen. Die haben sich einen großen Aufwand da gemacht. Also, wie gesagt, wie die Locations sind. Man wacht in so einer Testtube zu Beginn auf und muss da aus einer so verlassenen U-Bahn-Station entkommen, bis du dann rauskommst und siehst, in London, in der fernen Zukunft, in der Endzeit, natürlich alles halb zerstört. Gangs marodieren da und ich kann mich entscheiden, zu welcher Gang ich mich, mit der ich mich gut stelle, kann weiterhin über die üblichen Systeme wie dem Wettsystem mit dem Pausieren des Kampfsystems kämpfen, Waffen finden. Es ist teilweise, oder zumindest alles, was ich von den Gesprächen bisher gesehen habe, synchronisiert. Die haben tatsächlich richtige Voice-Actor sich über dann Crowdfunding geholt, die das gemacht haben. Das klingt nicht weniger schlecht, als wenn es dann voll professionelles von dem Studio gemacht wäre. Also es wirkt sehr, sehr aufwendig gemacht, das gesamte Spiel. Das hätte so ein offizielles Game sein können, von dem, was ich bisher gespielt habe. Nur selbst in der Good Old Games-Fassung war es noch ein bisschen absturzanfällig aktuell. Mhm. Also ich hatte bestimmt in meinen so 2-Stunden-Play, was ich bisher hatte, so 6, 7, 8 Abstürze.
2 Stunden?
Ja, was auch, glaube ich, damit zusammenhängt, dass da noch so ein paar Kinderkrankheiten da sind. Es gibt noch mal ein paar extra Mods, die empfohlen werden von den Entwicklern, die wohl dann noch mal auf dem PC sichern, dass es ein bisschen weniger absturzanfällig ist. Aber wenn du es nur so spielen willst, solltest du wahrscheinlich dich noch mal ein bisschen mehr beschäftigen, um es ein bisschen lauffähiger zu machen. Wenn ich jetzt nicht die ganze Resident Evil Randomizer-Nummer noch dazwischen gehabt hätte, ich wahrscheinlich dann volle Pulle dann in Fallout London gestürzt, weil das sieht echt nach Fun aus. Ich kann dir jetzt nichts über den Umfang sagen. Also, was haben die jetzt hier so reingetan? Wird es wirklich so Fallout-Style, dass du da mal 100 plus Stunden da drin packen kannst? Was ich jetzt nicht so direkt glaube, aber so ein 10, 20 Stunden Ding für ein kostenloses Game, muss man sagen, weil das Fallout London, die verkaufen es ja nicht. Das ist, kannst du dir auch so kostenlos runterladen, wenn du dann diese ganzen anderen Patch-Geschichten machen kannst, dass ich jetzt nochmal 16 Euro ausgegeben habe, um es mir leichter zu machen. Muss nicht unbedingt sein. Aber für die Leute, die Fallout 4 bereits gespielt haben und nochmal ein ordentlichen Singleplayer-Content haben wollen, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ja. Schade für die Konsolenleute, weil ich kenne auch Leute, die dann Fallout nur auf Konsole spielen, wo es dann nicht so direkt möglich ist. Und wenn die Absturzanfälligkeit irgendwie noch gelöst wird und die paar Bugs, die ich dann noch gefunden habe, dann ist es wahrscheinlich echt ein schönes kleines Erlebnis und könnte sogar im starken RPG-Jahr 2024 für mich auch einer der Top-Titel werden. Entschieden jetzt, je nachdem, wie anfällig es ist, wie gesagt, für Abstürze und wie sich das so vom Spiel her entwickelt. Kann man natürlich immer ein bisschen verzeihlicher sein, weil es eine Fanmod ist letzten Endes, aber es muss sich ja, wie gesagt, auch nicht wirklich verstecken gegenüber professionell verkauften Spielen.
Wusstest du gar nicht, dass du so ein großer Fallout-Fan bist, dass du das jetzt dann zu deinen Top-Spielen des Jahres mitzählen würdest? Ist auch Fallout 4 generell dein liebstes Hauptspiel dann oder bekommst du eher so aus dem Fallout 3 oder New Vegas Lager?
Ich bin Fallout 3, muss ich sagen. Fallout 3 ist für mich ein All-Time-Classic. New Vegas nie so ganz richtig reinkommen, wobei, ich weiß, New Vegas ist natürlich das Beste für die Leute, die es gespielt haben. Die hören auch nicht auf, drüber zu reden, sobald sie einmal Fallout
in Vegas spielen. Das ist Majora's Mask, der Fallout.
Das ist aber jetzt groß gesprochen. Ne? Da muss ein Spiel auch erstmal abliefern, damit es das Majora's Mask sein muss. Da hat jeder so ein bisschen unterschiedliche Geschmäcker. Auch alle Leute in Ehren, die Original-PC-Games mögen. Fallout 4 war so ein bisschen das Ding, ich mag es auch sehr gerne. Mhm. Diese Baukomponente war mir ein bisschen forciert, muss ich sagen. Ne? Ich glaube, das ist hier auch drin, von wegen so Siedlungen aufbauen, weil es basiert ja auf Fallout 4, soll auch wohl noch großen Element drin sein. Da bin ich noch nicht drauf gestoßen, hier darauf. Ich habe so eine innige Bindung zu Fallout 3 eben, dass die Serie bei mir immer deswegen in der Bethesda-Art ein hohes Ansehen haben wird. Mhm. 76 hat mich nicht so besonders gekickt, aber eben bis ein richtiges Fallout 5 kommt, wann wird es soweit sein? 2040?
Niemand
weiß. Werde ich da überhaupt noch Spiele spielen können? Bin ich da nicht schon an Arthritis komplett verendet hier? Ich weiß es nicht. Ne? Deshalb bin ich froh, dass jetzt noch mal ein bisschen was kommt.
Das kann sein. Ja, ich warte, glaube ich, noch. Ich lasse es noch ein bisschen liegen, bis es noch ein bisschen runtergepatcht ist und so. Und dann irgendwann, wenn ich es per One-Click auf meinem Steam Deck installieren kann, dann schaue ich da auch noch mal rein.
Ja, checkt's mal aus. Also beschäftigt euch ein bisschen damit und nicht jeder muss so faul sein wie ich und das Spiel einfach noch mal kaufen, damit man sich so ein paar Scripts und andere Sachen sparen kann. Aber ich bin auch schnell demotiviert, wenn ich dann so ellenlange Anleitungen sehe. Ich weiß, es sind die simpelsten Versionen, wie man sowas umsetzen kann. Es ist ja ein großer Aufwand, aus einem Spiel durch Fanmods ein komplett anderes zu machen. Aber ich bin da schnell so ein bisschen eingeschüchtert. Was muss ich noch extra installieren? Ich muss diese Datei noch da reinkopieren und dann sage ich lieber, ich spiele was anderes.
Ja, du willst ja auch eigentlich den Leuten den Zugang leicht machen, weil du hast so viele Jahre daran gearbeitet, dann sollen viele Leute das auch erleben können und Spaß damit haben. Das ist ja schön und schade, wenn das mit so vielen Problemen einhergeht, wobei natürlich sicherlich, du hast es eben gesagt, dieses Next-Gen-Update war wahrscheinlich für die einfach ein Riesenärgernis,
ja,
dass
absolut,
das Spiel da so stark absolut. Dann umgestrickt wurde in seinen Daten und dann bist du fast fertig mit so einer Mod. Vielleicht hätte man dann einfach jetzt auch noch ein bisschen warten können. Ich meine, es war so lange in der Mache und du hast da keinen Marketingplan oder irgendwelche Verkaufszahlen, Vorgaben zu erfüllen, da das Ding ja eh nicht verkauft wird in der Form.
Ja, also sieht man wieder mal aber, was Mods noch mal für ein Extra-Leben in so Spiele reinpacken können. Die Randos sind ja auch genau sowas in der gleichen Schiene, dass dann einfach noch mit Resident Evil 2 noch mal ein bisschen mehr Fun auf eine gewisse andere Art haben kann. Und wir haben zuletzt ja auch, das könnt ihr auf dem Let's Play-Kanal sehen, Resi 4 mit Mario-Charakteren mal ausprobiert. Oh ja. Auch solche Sachen können dann durchaus Fun machen. Also, oder die Dark Souls-Games aus der...
Ist mittlerweile veröffentlicht, unser Resi mit Mario.
Es ist mittlerweile online tatsächlich.
Oh, okay, war lustig.
Ich hatte viel Spaß beim Spielen.
Ja, ich auch.
Noch mal angeschaut.
VOD mal reingucken.
Müssen wir mal ins VOD mal reinschauen. Aber also gelacht habe ich seltener mehr bei sowas
direkt. Das stimmt wohl. Ich glaube, ich würde mal, wenn du mit Fallout durch bist, Gregor, zum nächsten Thema weiterhüpfen. Das ist auch ein Spiel, was ursprünglich vom PC kommt, jetzt auf Konsolen portiert wurde, nämlich Darkest Dungeon 2. Ursprünglich schon 2021 im Early Access für den PC erschienen, dann 2023 in seiner fertigen Version und jetzt auf die Konsolen portiert, das Xbox, PlayStation und Switch. Ich wollte das immer schon mal spielen, weil ich gedacht habe, hey, Darkest Dungeon, hast du viel Gutes drüber gehört? Dann musste ich mich erstmal so ein bisschen einlesen, was ist das eigentlich überhaupt? Und ich habe auch gelesen, dass Teil 1, der ist ja mittlerweile schon richtig alt, von 2016, dass der auch sehr beliebt war oder das auch noch ist. Ich habe gesehen, dass der vor kurzem noch gute Spielerzahlen hatte, weil er auch im Angebot war. Im Grunde ist es so ein Roguelite-Rollenspiel. Mhm. Im zweiten Teil, jetzt in Darkest Dungeon 2, noch stärker auf diesen Rogue-Part fokussiert. Also der Teil 1 hatte noch so eine Art Aufbaupart für so eine eigene Siedlung oder Stadt. Das fällt beim zweiten Teil weg. Und das bist sehr wirklich auf dieses Rogue-Abenteuer fokussiert im zweiten Teil. Sehr düster, also du bist in so einer relativ dunklen und gefährlichen und deprimierenden Dämonenwelt unterwegs und fährst da mit einer Art Kutsche durch und musst dann da quasi diese Kutsche zwischendurch immer auch mal upgraden. Dann hat die da so verschiedene passive Boni oder auch kann dir so Sachen geben, dass sie zum Beispiel eine größere Item-Kapazität erhält und sowas. Und du bastelst dir zu Beginn von so einem Run dann immer eine Party zusammen aus verschiedenen Charakteren. Am Anfang sind das noch nicht so viele, da benutzt du quasi fast alle, die dir zur Verfügung stehen. Und dann gibt es quasi zwischendurch rundenbasierte Kämpfe, die du machst, wo Positionsmanagement tatsächlich eine große Rolle spielt. Also die Party und die Monster stehen sich quasi links, rechts gegenüber und du hast dann quasi verschiedene Positionen und kannst auch von bestimmten Positionen nur bestimmte andere Positionen treffen. Also da musst du sehr drauf achten. Finde das Spiel offen gesagt, ich habe durchaus schon Erfahrung, also zum einen mit Spielen, die rundenbasierte Kämpfe haben, auch mit Spielen, die Rogue-mäßig funktionieren, fand es im Zugang relativ schwierig, also zu verstehen, okay, wie funktioniert das denn jetzt alles? Und es gibt zwar viel Tutorial-Menüs und Sachen, die dir versuchen, irgendwas zu erklären, aber dennoch wirkt das Spiel einigermaßen kryptisch auf mich. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen zum Ansatz des Spiels gehört, relativ schwierig zu sein. Also dem Spieler erstmal wirklich zu zeigen, okay, das ist hier eine düstere, gefährliche Welt und du kannst sehr schnell sterben musst dir tatsächlich wirklich auch Mühe geben. Und bis ich erstmal verstanden hatte, so von wegen, wie greifen all die Sachen ineinander, die dieses Spiel hat. Wir können auch gerne mal meine Gameplay-Sequenz noch laufen lassen. Das sind so ein bisschen Spielabschnitte aus den ersten Stunden. Das hat schon eine Weile gedauert. Also es gibt dann zum Beispiel auch Kerzen, die du einsammelst. Das ist so ein bisschen so eine übergeordnete Upgrade-Währung, um quasi dauerhafte Sachen freizuschalten. Und ich habe echt schnell Probleme bekommen bei den Kämpfen und finde so, also man sollte, glaube ich, schon ein bisschen Erfahrung in dieser Art von Spiel mitbringen oder eine Motivation tatsächlich auch mit negativen Erfahrungen umzugehen, weil ich habe, also weiß nicht, wie so deine Einschätzung ist, aber gerade bei diesen Rogue-Spielen, die wollen ja am Anfang auch, dass du in Runs eigentlich immer irgendwelche Erfolge hast und merkst, ah, okay, ich habe hier was erreicht, das ist eine Verbesserung, die behalte ich irgendwie bei und im nächsten Run macht mir das dies und das leicht. Und Darkest Dungeon 2 legt da nicht so einen Wert drauf. Das sagt so, nö, das kann ruhig hier mal alles erarbeitet werden und durchschaut werden, wie ich gerne gespielt werden möchte. Also es ist, glaube ich, nicht das beste Spiel, wenn es das erste Spiel dieser Rogue Art ist, was eben darauf geeicht ist, dass man es oft spielen muss, weil die Runs dauern auch lang oder können potenziell sehr lang dauern. Und wenn du dann durch irgendeinen doofen Fehler in einem Kampf stirbst und dann wieder zurückgeworfen wirst, also ich habe es als schwierig empfunden. Zwischenfrage mal hier an der Stelle, hast du mal Darkest Dungeon 1 oder 2 gespielt?
Nein, bisher nicht. Aber das, was du erwähnt hast, auch die Kunst bei so einem Roguelite, so dieses Zuckerbrot-Peitsche-Prinzip. Wie sehr bin ich motiviert, nachdem mir das Spiel ordentlich in die Magengrube haut, es nochmal zu versuchen? Weil sehe ich da einen Ansatz, sage ich, ah, ich kann es nochmal ein bisschen anders machen. So Games wie Hades schaffen das ganz gut. Andere Spiele, die mich komplett verprügelt haben, wie The Returnal, oder nee, nur Returnal heißt es ja, habe ich aber trotzdem immer nochmal die Motivation gehabt. Und dann, wir probieren dann doch nochmal einen Run. Also wenn es dich dann packt, kann das echt gut funktionieren. Das, was du gerade geäußert hast, ich habe die Darkest Dungeon-Dinger auch und ich habe es mir jetzt auch nochmal auf der Switch geholt, den zweiten Teil für, vielleicht wird das der Einstieg sein, den ich dann mal habe. Aber ich war auch schon beim ersten davon so abgeschreckt zu einem Teil. Also die Lust war da mal reinzuschauen, aber dann auch, nee, es ist so schwer, ne? Und also da musst du wirklich dich dann da einlassen. Und irgendwie bin ich da über diesen Hubbel nicht dann drüber gekommen. Und ist jetzt auch Spekulation in der Richtung aus. Also ich würde dann einfach denken, wenn du jetzt hier bei einem Darkest Dungeon 2 angekommen bist, du kommst dann aus einem Spiel, was eh schon für einen hohen Schwierigkeitsgrad bekannt gewesen ist, wo viele Systeme schon eingeführt wurden. Und dann bist du bei einem zweiten Teil, der natürlich auf dieser Basis aufbaut und gegebenenfalls, oh, ich habe Darkest Dungeon 1 doch durchgespielt. Was ist denn das für ein Pipifax hier am Anfang? Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass du da schon mit vielen Sachen konfrontiert wirst, die der erste Teil schon ausgearbeitet hat. Für die Hardcore-Fans, die jetzt dann nochmal dann weitermachen und dann doch zu Beginn schon mal einen höheren Anspruch haben wollen. Und wenn du dich mit diesen Games auskennst, dann greifen die Systeme ja wirklich immer irgendwann ineinander. Ist ja wie bei vielen Roguelites oder anderen Rollenspielen. Was? Ich muss noch auf Essen achten und mein Wasservorrat geht zur Neige und dieses Element und diese Leiste muss ich noch dann achten. Das wirkt erstmal überwältigend bei diesen Games. Aber das brauchst du dann auch, weil sonst wird es irgendwann langweilig, wenn du alles im Blick hast.
Das stimmt. Ja?
Und das wäre so mein Eindruck immer jetzt so davon gewesen. Das sieht alles sehr cool aus. Aber die Angst kann ich nicht so ganz abschütteln davor.
Ja, also generell, das Spiel sieht top aus, wirklich einen schönen Stil, auch einen super guten Erzähler zwischendurch, also sehr professionell vertont. Und natürlich, du kommst auch besser rein, du kannst dann auch quasi Fähigkeiten der einzelnen Figuren upgraden, um die ein bisschen effektiver zu machen. Aber es ist erstmal eine große Hürde auf jeden Fall da, bis man da reinkommt. Und ja, man findet da sicherlich einen Zugang, wenn man gewillt ist, am Ball zu bleiben, aber stellt euch darauf ein, dass der Einstieg gegebenenfalls nicht so super smooth ist. Ich habe auch das Gefühl, dass das Spiel, also du merkst, dass es vom PC kommt. Ich habe mich einigermaßen hier und da mal in den Menüs verklickt und nicht genau verstanden, okay, wie komme ich denn aus dem Fenster jetzt darüber, um das auszuwählen und so. Also es ist nicht so ganz perfekt steuerbar mit einem Controller. Also auch da muss man ein bisschen Bereitschaft mitbringen, das zu lernen. Und ich kann vielleicht auch an der Stelle nochmal sagen, wenn ihr jetzt denkt, ah, der Stil, das spricht mich schon an und das würde ich gerne mal spielen. Und ihr habt auch einen PC zu Hause. Die PC-Version bekommt man mittlerweile günstiger. Die war jetzt auch gerade erst in einem Sale. Und bei den Konsolenversionen müsst ihr eben schon bereit sein, die 40 Euro auszugeben. Mhm. Also ich bereue das jetzt nicht, dass ich endlich mal in das Spiel reingeschaut habe, habe aber dann gedacht, ah, das ist mir gerade ein bisschen zu anstrengend. Da habe ich noch einige andere Spiele auf Halde. Also ich habe zum Beispiel auch, spiele ich noch Hades 2, wo ich gerade mich noch drin vertiefe. Und es ist natürlich eine andere Art von Spiel, weil du hier rundenbasierte Kämpfe hast. Aber jetzt wirklich in so ein hartes Rogue-Spiel einzusteigen, was du immer und immer wieder spielst, da ist meine Motivation gerade nicht so super hoch. Aber das soll die Qualitäten, die das Spiel unabhängig davon sicherlich hat, nicht schmälern.
Ja, absolut. Wenn ich nicht so ultralange Spiele spielen würde, hätte ich wahrscheinlich auch mehr Motivation, nochmal solche kleinen Happen, auch wenn sie anstrengender sind, mit reinzuwerfen. Ja, wenn ich das hier sehe, kriege ich fast schon wieder mehr Bock, weil ich es ein bisschen habe liegen lassen müssen, aber Unicorn Overlord zu spielen, was ganz geil gewesen ist.
Das habe ich auch installiert. Hast du es schon mal überhaupt?
Ein paar Stunden da rein. Aber
ist schon gut, oder?
Es ist schon ziemlich gut, aber ein anderer Ansatz, auch wenn es ein bisschen ähnlich von den beiden Partys gegenüberstehen, dann außer jetzt hier wie über Darkest Dungeon, aber es ist mehr so eine Art Spiel, wo du vor dem Kampf deine Einstellungen machst und dann lässt du deine Horden aufeinander los.
Ja.
Ich weiß nicht, wie könnte man es vergleichen? Ist nicht Dragon Force, ist es nicht. Aber da gibt es auch andere Spiele, mit denen man es vergleichen
kann. Dragon Force ist eine Band, oder?
Ja, aber es gibt auch die Saturn-Strategie-Games. Okay. Die meine ich eher.
Unicorn Overlord, mich guckt das auch immer ein bisschen strafend an, wenn ich meine Xbox anmache, weil da habe ich es auch installiert drauf. Es wäre ganz gut, wenn ein paar Wochen einfach mal gar keine neuen Spiele erscheinen würden, damit man sowas vielleicht auch noch mal ein bisschen weiterspielen kann.
Lass uns mal ein, zwei Jahre warten. Nach den ganzen Studioschließungen werden wir wahrscheinlich sehr viel Spielemangel haben und dann alles aufholen können.
Das stimmt, fantastisch, was du für eine Überleitung gebaut hast, lieber Gregor. Ja. Es geht nämlich jetzt um das Thema Humble Games. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass der Publisher Humble Games quasi mittlerweile keine Belegschaft mehr hat. Die wurde nämlich entlassen vom Mutterkonzern. Das ist Ziff Davis, zu dem zum Beispiel auch IGN gehört und viele andere amerikanische Spielemedien.
Ja, sehr großer Verlag, ne? Schon seit vielen Jahrzehnten unterwegs.
Ein Medienkonzern, würde ich sagen. Verlag ist da vielleicht fast ein bisschen zu gering gegriffen. Man darf das jetzt hier an der Stelle nicht verwechseln. Ihr habt vielleicht auch schon mal ein Humble Bundle gekauft. Das sind so Spielesammlungen, wo man für kleines Geld gute Spiele kaufen kann und das Geld kommt dann häufig irgendwelchen guten Zwecken zu. Und das, Humble Games. Das
ist gerade. Ich guck mal gleich.
Und Humble Bundle.
Ja, schick dir ja gerne, wenn ich irgendwas doppelt habe, schicke ich dir die Keys hier gerne mal rüber.
Genau, da tauschen uns Greg dann immer aus, mit Greg und ich immer aus, mit Keys, die wir vielleicht noch überhaben. Und
hier Olympiaspiele gibt's hier gerade und Flashback Classics.
Hatte ich gehört.
Pixel Games, da sehe ich Celeste auch noch mal in dem Bundle. Also man wird immer mal hier für einen Zehner oder was echt eine coole Mischung finden. Es sieht alles echt ganz nett aus, muss ich ganz sagen. Hier allerdings, wie du schon gesagt hast, das ist ja nicht Humble Games, ist dann, man hat den Namen damit genommen, aber es war ein Publisher von Indie Games.
Genau, Humble Games wurde dann später hinzugefügt zu dem Humble Bundle Angebot als Publisher von Indie-Spielen und das gar nicht mal so wenig Spiele, also zum Beispiel sowas wie Slay the Spire kam über Humble Games raus oder erinnerst dich vielleicht, wir haben ja erst vor kurzem dieses Bow gesprochen, Path of the T-Lotus, auch das ein Spiel, was von Humble Games gepublished veröffentlicht wurde. Und wir sehen hier nochmal, das ist von der Webseite nochmal von Humble Games, wo so ein bisschen die eigene Mission beschrieben war. Klang alles total super. Also ein bisschen quasi eine Plattform zu geben für Indie-Developer und deren Spiele auf den Markt zu bringen, mit fairen Deals auch für die Leute, die die Spiele gemacht haben. Das scheint nicht so gut funktioniert zu haben. Und die Geschichte ist ein bisschen mysteriös jetzt, weil es ist dann so durchgekommen, von wegen, na, die haben nicht Stellen abgebaut, die haben im Grunde alle ihre knapp 40 Mitarbeitenden entlassen. Und diese Firma existiert jetzt quasi ausgehöhlt im Moment irgendwie noch weiter. Und Ziff Davis hat dann gesagt, nee, schließen das aber nicht, sondern das soll umstrukturiert werden. Und das sorgt natürlich für viel Verunsicherung innerhalb der Spielebranche, gerade bei Studios, die einen Publishing-Deal jetzt haben mit Humble Games, wo du weißt, ach so, die wollten ja mein Spiel auf den Markt bringen, was ist denn jetzt damit? Das ist zum Beispiel sowas wie, erinnerst du dich noch an Monaco?
Ja.
Das war so ein,
so ein 360 Gangster. Oder so, ne?
Ja, auch PC damals, glaube ich, so ein kooperatives Gangsterspiel. Ja. Der zweite Teil, der ansteht, der soll über Humble Games gepublished werden. Und es gibt jetzt ein Gerücht tatsächlich, dass Humble Games weitergeführt werden soll, aber nicht mehr eben mit den internen Angestellten, die man hatte und dann freigesetzt hat, sondern quasi durch eine externe Firma, die das einfach als Dienstleistung billiger macht, als man das mit eigenen Angestellten hätte abbilden können. Mhm. Ob das stimmt, weiß man nicht so genau, muss man mal im Auge behalten, aber es ist natürlich wieder eine weitere schlechte Nachricht in einem Jahr, wo sich... Ja, wo es einfach sehr viele, du hast es eben auch schon mal angedeutet, dass wir bald nichts mehr zu spielen haben. Es ist einfach keine leichte Zeit gerade für die Spielebranche.
Ja, bei all den positiven Sachen, die wir durch das Self-Publishing im Internet haben und alles, natürlich, wenn du Glück hast, wird dein Indie-Game vielleicht auch so dann bei Steam durch die Decke gehen. Aber es hilft natürlich, wenn du auch selbst als kleineres Team mit kleineren Games einen Publisher hast, der sich um dann entsprechende Business-Belange kümmern kann, was natürlich dann dir so entgegenschießen kann. Die Leute, die im Vertrag mit Humble Games hier haben, die ihre Spiele da platziert haben. Wer weiß, wie das bei Ziff Davis ineinander aufgelöst wird. Mhm. Da wird es irgendwie, okay, die Rechte gehören uns jetzt, dadurch, dass wir der Publisher sind. Also packen wir es in diesen Bereich mit rein. Auf einmal machen die wieder was anderes, die neuen Verantwortlichen dafür oder canceln die Spiele vielleicht auch noch. Man hört ja auch noch mal, oder man hat so Horror-Stories gehört von so kleineren Entwicklern. Kennst du noch Cave Story vor langer, langer Zeit?
Ja, das habe ich auf diversen Plattformen gespielt.
Genau, richtig geiles Metroidvania, Free-to-Play. Ich glaube, eine Person aus Japan hatte es damals gemacht. Da gab es ja auch dann später andere Versionen davon, die über Nicalis, meine ich, von der Publisher, dann rausgegangen sind. Und die haben wohl irgendwie gehört, denen wohl jetzt die Cave Story-Marke. Deswegen, weil die dann, durch wie die Verträge dann aufgebaut waren, wohl der Besitzer das nicht mehr haben kann. Und da gibt es ganz viel Ärgernisse so im Internet. Okay. Und sowas kann auch mal schnell passieren. Deshalb, ich wünsche den Leuten natürlich alles Gute, die ihre Spiele bei Humble Games platziert haben. Aber auch natürlich den Leuten, die dann jetzt da geschasst zwangsmäßig wurden. Muss man sagen, echt wirklich, dass sich so eine kleine Belegschaft von 30, 40 Leuten dann gar nicht rechnet. Das ist ja auch so eine Ansage. Das ist ja nicht, dass die so einen Riesenbetrieb mit mehreren tausend Leuten schließen müssen, weil da einfach das Geld dann ausblutet. Mhm. Aber kann das so im Ziff Davis-Bereich so ein Loch in die Tasche geschlagen haben? Ich weiß es nicht.
Ist von außen natürlich immer schwierig zu beurteilen. Aber ich dachte auch, hey, die haben ein paar coole Spiele gehabt. Weißt du, was die zum Beispiel auch gepublished haben bei Humble Games? Signalis.
Oh.
Dieses in Deutschland entwickelte Horrorspiel, was es so vor 2 Jahren etwa gab oder vor anderthalb, 2 Jahren ungefähr, was so ein bisschen so eine, ja, so ein Resident Evil in einem anderen Look quasi war auf so einer Raumstation. Ich muss sagen, mein Fall war es nicht so zu 100%. Ich weiß nicht, hast du es durchgespielt damals?
Kurz mal reingeschaut, aber da nicht so die Zeit dann dafür gehabt. Ich weiß, hier auf dem Sender haben es Schröck und Simon,
könnte sein.
Durchgespielt. Ich fand den Stil auf jeden Fall aber sehr cool.
Es gibt ja immer mal Spiele, die so ein bisschen Horrorspiele der, sag mal, mittleren 90er in einem eigenen Stil nochmal aufgreifen und versuchen neu zu interpretieren. Wir haben hier zum Beispiel letztens auch über Crow Country gesprochen, was ja auch so eine Art PS1-Style Resident Evil-Spiel war. Und es gibt dann noch einen anderen neuen Titel, der das auch macht. Das Spiel heißt Conscript, gepublished von Team 17. Gibt es für alle Plattformen jetzt seit dem 23. und ist auch ein Survival-Horror von einem Einzelentwickler aus Australien. Und das ist ein 2D-Spiel und orientiert sich sehr, sehr stark in seinen Mechaniken zumindest an den ersten Resident Evil-Spielen, also inklusive der Einblendung am Anfang, dass das Spiel Violence und Gore beinhaltet, bis hin zu Soundeffekten und der Art und Weise, wie Speicherpunkte funktionieren und vieles mehr. Aber wir sind nicht in einem Horrorhaus oder in einer Polizeistation oder irgendeinem Labor, sondern wir sind in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs in Frankreich unterwegs. Das Spiel spielt im Jahr 1916 und man muss da quasi deutsche Invasoren abwehren und das ist nicht so einfach, weil du hast natürlich auch so die üblichen Einschränkungen wie ein begrenztes Inventar, wo du nur eine begrenzte Anzahl an Sachen schleppen kannst. Du hast eine relativ verschachtelte Welt, wo du nach und nach dann erst verstehst, wie die Karte eigentlich zusammenhängt, wo Türen verschlossen sind, die du finden musst. Du hast kleine Rätsel, die du lösen musst, sowas wie Zahlencodes, die du zusammenfügen musst, um Türen öffnen zu können. Und du hast natürlich auch viele Gegner, die dir ans Leder wollen. Ich muss hier sagen, dass das hab das als einigermaßen unangenehm empfunden, obwohl das natürlich ein eher, also du bist halt weit weg, es ist so ein 2D-Stil, es wirkt nicht super realistisch, aber die Art und Weise, wie die Gegner zum Beispiel bei Kämpfen reagieren, also die schreien so richtig inbrünstig, dass sie dich irgendwie töten wollen, dann schießt du den zweimal an und dann liegt der so auf dem Boden und schreit noch nach seiner Mutter. Es ist verhältnismäßig unangenehm, das anzuschauen und anzuhören. Also es gibt hier auch keine klassisch übernatürlichen Elemente, sondern es ist halt wirklich einfach brutaler Krieg und der gegenseitige Wille zur Vernichtung, der hier quasi demonstriert wird durch Soldaten verschiedener Seiten. Das ist relativ beklemmend tatsächlich. Und ich habe das eine Weile gespielt und habe gedacht, ja, das ist eben Resident Evil in einem anderen Look. Hab dann gemerkt, so je mehr Kämpfe im Spiel hinzukommen, dass es mir dann tatsächlich immer schlechter gefallen hat, weil man sieht das hier so hier und da mal so ein bisschen an den Gameplay-Stellen. Du hast halt viel, Leute stehen sehr eng sich gegenüber, so einen Meter und beschießen sich dann. Alles geht relativ langsam, also auch wenn du das, was bei Resident Evil ein Messer ist, ist hier so eine Schaufel, die du relativ zu Beginn des Spiels schon kommst und hier sehen wir das eben, wenn du zielst, dann fährt immer erst so eine Art Fadenkreuz so zusammen, um dir zu zeigen, wohin schlage ich jetzt eigentlich mit der Schaufel oder wohin schieße ich mit dem Gewehr, und das führt zu sehr vielen also jetzt nicht respektlos, aber zu so Benny Hill-artigen Situationen, so von wegen, ich stehe in der Mitte, da kommen zwei Gegner und dann ziele ich so, es dauert super lang, ich schieße einmal auf den Gegner und danach laufe ich erstmal wieder so hin und her im Zickzack so, um aus den Gegnern, um da wegzukommen, bis ich wieder genug Abstand habe zu einem Gegner, um wieder einen Angriff aufzubauen. Und das habe ich als einigermaßen ermüdend empfunden, was schade ist, weil ansonsten Atmosphäre, die vielen Inspirationen, die man genommen hat von Resident Evil, die Art und Weise, wie die Welt aufgebaut ist, alles cool, aber das Kämpfen, ich weiß nicht, ich finde es schon ein wichtiger Punkt, einfach auch in dieser Art von Spiel.
Ja, wenn das schon so ist, also gespielt habe ich es bisher noch nicht. Ich hatte mir was ganz anderes vorgestellt, wo ich
was
da gehört habe.
Was hast du denn gedacht, was es ist?
Also ich dachte, entweder wir bekommen tatsächlich so einen Resident Evil PS1-Style mit wechselnden Hintergründen, so ein bisschen in dem Redus hier wie Alisa, was vor einiger Zeit rausgekommen ist. Oder wir hatten ja auch diese Daymares, wenn du dich erinnern kannst.
Ja, das waren so richtige Resident Evil.
Genau, die waren mehr die moderneren Remake-Art, also so Third Person und alles. Aber jetzt nicht dieses Top-Down-Ding. Ich finde den Ansatz sehr interessant, dass es tatsächlich mal so Gräuel des Krieges, nichts Übernatürliches hier da mit dabei ist. Und das kann ja auch schon mal eine sehr gute Grundlage sein für so ein Spiel. Du musst dich ja nicht unbedingt dann wohl dabei fühlen, wenn du dann sowas dann spielst, was ja auch dann eine Aussage vom Game dann sein kann. Aber so wie du es da äußerst, wenn das Kämpfen natürlich dich dann rausreißt, speziell aus der Stimmung, wie das Ganze funktioniert. Und ich persönlich hätte wahrscheinlich auch lieber einen höheren Rätselfaktor dann nochmal bevorzugt, lieber mehr als kämpfen, aber es ist nur eine persönliche Präferenz. Ja, anschauen werde ich es mir, glaube ich, mal, aber ist jetzt so ein bisschen der Liste da so runtergerückt. Interessant, wir hatten ja es letztes Jahr ein bisschen Weltkriegs 1 Horror bekommen mit Amnesia The Bunker.
Ja, stimmt.
Wenn du das gesehen hast, das war natürlich auch mit übernatürlicher Komponente, also ein bisschen anders wieder und ganz anders gelagert, wie Amnesia funktioniert. Aber anscheinend so Erster Weltkrieg ist jetzt nochmal wohl ein Setting, was doch häufiger bedient wird bei Spielen. Gab es doch Gab es nicht auch ein Battlefield im Ersten Weltkrieg nochmal?
Ja, und es gab doch auch dieses Horrorspiel noch, was auch aus Deutschland kam. Mir fällt der Name gerade nicht ein.
Ah, 1900,
nee. Nee, wie heißt dieses Spiel? Ich habe mir das auf der Gamescom letztes Jahr auch angeguckt. Das ist mittlerweile erschienen.
Ja, ich
weiß nicht. Nacon dann gepublished.
Ich sehe das Logo vor mir, aber ich sehe den Titel nicht.
Nacon Horror Game World War. Ich gucke das jetzt kurz nach.
Check das einmal nach.
Ad Infinitum.
Ad Infinitum war es, okay. Ja. Kommen wir ein bisschen durcheinander mit den ganzen Weltkriegs-Horror-Games hier.
Stimmt. Sag mir noch mal kurz, wo du eben diese Daymare-Reihe genannt hast. Ich habe das gerade hier bei Steam jetzt mal aufgerufen. Der letzte Teil war, glaube ich, 1994, ja. Sandcastle.
Ja.
Macht mir das Spaß? Ist das wie ein normales Singleplayer Resident Evil Spiel?
Es ist quasi, es ist ein Spiel von Leuten, die Resident Evil 2 Remake sehr mögen.
Dann. Okay.
Ich hatte die Demo damals gespielt und ich war ja noch auf dem Leonardo Interactive Event in Italien gewesen, wo ich es mal nochmal angucken konnte im letzten Jahr, bevor es rausgekommen ist. Muss man sich echt so vorstellen, wie so ein bisschen low-budgetiges Resident Evil 2. Mit Gameplay-technisch war das schon in Ordnung, wie das aufgebaut ist. Du hast ja nochmal ein bisschen extra Komponenten gehabt, wenn du im Trailer da gesehen hast, dass du noch so Energie aufladen kannst, um Gegner wegzuhauen. Es ist so. Es hat sich spielerisch natürlich nicht so clean und sauber wie ein richtiges großes Resident Evil angeführt. Da spürt man den Unterschied im Budget und auch in den Performances und wie die Story aufgebaut ist. Ich glaube, was war das so? Aliens, die aus anderen Dimensionen kommen, whatever. Da aufgebaut gewesen. Vielleicht der erste Vergleich. Wir haben ja vor ein paar Monaten Alone in the Dark, das Remake, gespielt.
Studio schon geschlossen.
Nicht wegen uns. No? Nope. Also unser Let's Play war, glaube ich, gut genug, dass es dem entsprochen hat. Aber wenn du dich da erinnerst, dass so viel Cooles an dem Spiel dran, aber die Kämpfe,
Ja, schade, ne?
Und so dieses Quäntchen extra Rundheit kriegen so viele Spiele nicht hin. Und ich glaube, so als Low-Budget-Ding könnte dir Daymare 94 Spaß machen. Ich kenne den Vorgänger 98
jetzt nicht wirklich so gut. Wollte ich fragen, der ist nämlich schon ein paar Jahre älter. Der hat aber nicht so gute Steam-Kritiken gehabt wie das neuere jetzt.
Ja, du kannst viel schlechtere Spiele, sagen wir mal, im Survival-Horror-Indie-Bereich dann spielen als das. Wobei ich 94 jetzt nicht durchgespielt habe, um zu sagen, ob es nicht irgendwo noch mal komplett dann abfällt hinten. Es gab so ein Billow-Dino-Crisis, was vor ein paar Monaten von einem Jahr rausgekommen ist, was ganz, ganz schlimm war, so aus der KI-Generator-Hölle. So ein bisschen, warte mal, Dino Crisis like Xbox. Da müssen wir als Warnung aussprechen. Jetzt finde ich natürlich überall Dino Crisis Spiele hier oder Spiele, die nicht dann sind. Aber da gab es auf jeden Fall ein ganz schlimmes, was so nach Dino Crisis aufgebaut wurde, wo du gemerkt hast, das ist ultra Bullshit.
Du meinst das Joel Mac Remake?
Das Joel Mac Remake war auch sehr, sehr schlecht. Muss ich sagen, aber vielleicht, weil man merkt, dass. Oh ja, da sehe ich es. Dino Break.
Dino Break?
Google mal Dino Break und mach mal den Trailer da rein. Da wirst du, das ist wirklich absoluter Müll. Also so richtig. Das Joel Mac Remake mit der neuen Grafik von Microids, da hat man vielleicht gemerkt, dass Joel Mac in der Arcade-Fassung auch nicht das allerbeste Spiel war, wahrscheinlich, wenn du die coole Pixel-Optik nicht mehr drunter hast. Aber Dino Break, Finger weg davon. Also wenn ihr euch für Horror und Dinosaurier interessiert, dann könnt ihr das echt vergessen. Man kann sich Perspektive aussuchen.
Gott, oh Gott.
Ego-Perspektive, wechselnde Kameraperspektiven oder Third Person wie bei Resident Evil. Alles dilettantisch zusammengebaut, super schlechte Hitboxen, du kannst easy sterben und alles. Ganz, ganz mieses Voice-Acting und es ist total schlimm. Und das Intro ist KI-generiert. Alles, also wenn das nicht schon schlimm genug wäre. Ich glaube, das Spiel selber dauert 1 bis 2 Stunden, wenn du es richtig spielen kannst, aber ich weiß nicht, ob du dann so lange durchhältst. Absolute Grütze.
Das ist PC-only wahrscheinlich.
Ist auf ziemlich allem erhältlich. Ich habe es auf der Xbox gespielt damals. It's really, really, really bad.
Okay, kommen wir lieber schnell zu was anderem, Gregor, bevor wir hier bei den allerschlimmsten Spielen landen. Wir haben noch was Positives, nämlich wir selber haben ja letztens schon mal hier so ein bisschen drauf geschaut, dass die Switch-Ära bald zu Ende geht und was wir gerne noch für Spiele auf die Switch portiert hätten. Die Kollegen von Digital Foundry haben auch so ein bisschen so einen kleinen Abgesang auf die Switch jetzt gemacht. Die haben das aber eher aus ihrer technischen Warte heraus betrachtet und haben quasi die schönsten Switch-Spiele gekürt. Und es gab ein paar Honorable Mentions da drin, sowas wie Fast Remix, diverse Metroid-Spiele, diverse Mario-Spiele. Das schönste Spiel aber, der Meinung von Digital Foundry nach, Luigi's Mansion 3. Und ich würde fast sagen, ich habe mir auch noch mal so alle Switch-Spiele so angeguckt, also nicht wirklich angeguckt, sondern auch mal ein bisschen recherchiert und überlegt und geguckt, was ich selber gespielt habe, würde fast zustimmen, dass Luigi's Mansion 3 das schönste Switch-Spiel tatsächlich war.
Wow, ich habe jetzt nicht das Video von denen geschaut, wie sie schönste konkret definieren, weil es ist immer, wie man so schon sagt, im Auge des Betrachters ist es der Style, den sehr viele Switch-Games natürlich durch die nicht so aufwendige Technik, die reingepackt werden können, wo sie extra den Fokus drauf packen. Digital Foundry ist ja auch sehr da nochmal, guck mal, welche Shader-Funktion da nochmal gemacht wird und wie das geht. Bei Luigi's Mansion 3 ist natürlich die Lichteffekte,
ja, die das ziemlich genau, cool sind. Genau, das ist ein großer Faktor, Lichteffekte, Schatten, Detailgrad, bestimmte Objekte, aber auch natürlich immer darauf hinweisen, von wegen Spiel hat eine sehr stark gelenkte Führung des Spielerblicks und so, das muss viel nicht berechnet werden, was der Spieler im Moment gar nicht sehen kann und deswegen sehen die Sachen, die man sieht, eben so schön aus. Aber es ist eine Mischung aus allem. Ich war da schon überrascht, dass es nicht nur rein auf Technik ging, diese Bewertung, sondern auch viel nach ästhetischen Gesichtspunkten gemacht wurde.
Weil Ästhetik, das ist das, was Nintendo echt gut kann in ihrem eigenen Style. Ich finde auch solche Games wie Mario Odyssey sehen absolut fantastisch aus, wo du sagen kannst natürlich, hey, Polygon-Count und Texturen und so weiter kannst du natürlich nicht messen mit dann mit anderen Konsolen oder hochgezüchteten PC-Grafiken, aber wie das so zusammenkommt, dieser kohärente Style, dieser Vibe, der dabei entsteht, natürlich so hübsch in allen Maßen wie Luigi's Mansion 3, ist ja noch immer noch ein 30-FPS-Spiel, natürlich auch dann, wie du auch schon gesagt hast, mit so gelenkteren Locations, aber allgemein mit den Lichtreflektionen und den ganzen Partikeln, die da herumgehen, ist es schon ein guter Showcase, ne? Und dass so Spiele, wenn ich jetzt an sowas wie die Xenoblades oder so gedacht hätte, die natürlich auch große, riesige Open Worlds haben, da merkst du zum Beispiel, oh, das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel für die Konsole und die Handheld, der Handheld-Modus läuft dann in 540p oder irgendwie sowas, was auch immer, hast du natürlich dann nicht in dem Maße. Oh, und wenn ich jetzt wieder Luigi's Mansion 3 sehe, merkt man schon auch nochmal den deutlichen Unterschied zu Luigi's Mansion 2 HD.
Also ich habe auch deswegen das jetzt so wahrgenommen, so sehr diese News, weil ich eben jetzt gerade nochmal 1 und 2 gespielt hatte, wegen des Remakes auf der Switch und so. Und das Dreier ist da echt nochmal eine Schippe besser. Und das habe ich zum Glück noch nicht ganz zu Ende. Das heißt, da kann ich noch ein bisschen ein paar Stunden mit verbringen. Wo du es eben gerade angesprochen hast, Xenoblade war auch mit auf der Liste der potenziellen Titel, der dritte Teil. Den habe ich aber nie wirklich gespielt, um das selber so bewerten zu können. Und natürlich auch Sachen wie Tears of the Kingdom, was eher auch teilweise technische Leistungen sind, die das Spiel vollbracht hat. Und Link's Awakening war auch drin. Aber mit einem großen Kritikpunkt, den sie angesprochen haben, es war natürlich
die Framerates.
Das ist richtig.
Selbstverständlich. Haben Sie, ich hoffe mal, dass Sie es jetzt für Echoes of Wisdom oder wie das heißt, das neue, ist ja auf die gleiche Engine wohl dann aufgebaut worden, auf der gleichen Engine aufgebaut worden. Ich hoffe, dass da die Ruckler nicht drin sind. Ich dachte immer, das ist, wenn jetzt die Switch 1.5 oder so rauskommt, die Switch dann Pro Edition, dass die ganzen Spiele, die geruckelt haben auf der Switch, dann da, da machen wir einfach den Schalter um und dann ist feste 30 FPS, 60 FPS, hohe Auflösung, ist nie gekommen.
Na, das wird natürlich einfach bei der zweiten Switch so sein.
Ich hoffe mal, aber dann auch in der Fassung, wie es bei der PS4 Pro zum Beispiel gewesen ist, dass du die reinpacken kannst und die von Haus aus schon stabil laufen. Das ist natürlich etwas, was du immer so mit einem Sternchen nochmal betrachten musst. So, ey, coole Grafik, aber die Performance ist so, die Auflösung geht so. Und der Tears of the Kingdom ist auch ein absolut fantastisch aussehendes Spiel, also ganz vom Style her, aber du merkst dann auch, okay, da müssen Matsche-Texturen teilweise rein, weil du sonst diese Größe nicht abbilden kannst. Und damit diese Physik alle ineinander greift, sobald du dann einmal anfängst, die ganzen Elemente mit diesen ferngelenkten Sachen dann zusammenzubauen, oh, die Framerate geht ja meist so auf Richtung 20 FPS. Das musst du dann auch akzeptieren.
Ja, da verspreche ich mir schon von, dass die neue Switch einfach dann die alten Spiele ein bisschen besser wiedergeben wird, weil man muss sich ja auch nichts vormachen. Das Ding wird keine absolute also Nintendo kann nicht zaubern, das wird irgendwo auf dem Niveau liegen von dem ROG Ally, dem neuen Modell jetzt oder etwas besser als ein Steam Deck OLED jetzt oder sowas von der Ausstattung her. Und dann, wenn sie schlau sind, machen sie das so, wie du das beschrieben hast, dass es so einen Kompatibilitätsmodus gibt, der dafür sorgt, hey, Spiele laufen ein bisschen besser, keine Ahnung, Auflösung ist vielleicht höher im Handheld-Modus, als es vorher auf der Switch war. Das sind Sachen, die sie einfach machen sollten. Nichtsdestotrotz, es war schön, nochmal zurückzuschauen und wirklich zu sehen, es gab eine Menge wirklich auch auf der nicht so starken Hardware, schöne Spiele, auch Sachen, die hatten auch Launch-Titel drin, mit diesem Fast Remix von Shinnen, was wirklich auch heute noch ein echt toller Wipeout-Klon ist, so viele Jahre später.
Das ist auf jeden Fall, es war ein gut aussehendes Spiel. Ich gucke auch hier mal durch eine andere Liste, was so Games angeht, viel so Third-Party-Stuff, so beeindruckend von wegen, dass Doom darauf gut gelaufen ist, also 2016er und alles, die habe ich jetzt nicht so im Blick. Bei so Exclusives hier hier sehe ich Astral Chain, häufiger nochmal, ein Spiel, was ja auch die Leute komplett vergessen haben.
Das war das Platinum Games. Ich muss gerade auch überlegen, was das eigentlich nochmal
war. Das war dieses Platinum Games Hack and Slay mit diesen futuristischen Robotern, wo du, ich glaube, dein Charakter war mit einer virtuellen Kette irgendwie verbunden mit einem Roboter. Und ihr habt so Space-Polizei gehabt, Future-Polizei. Mhm. Ich meine, dass es gut ausgesehen hat. Ich sehe hier nochmal Odyssey, Fire Emblem Engage.
Stimmt.
Engage würde ich, glaube ich, als besser aussehend betrachten als Three Houses. Three Houses war natürlich ein gutes Spiel, aber da hast du schon gemerkt, dass da vielleicht nicht das grafisch erfahrenste Team da dran sitzt, was ab und zu mal geruckelt hat. Die Octopath Travelers sind hier drin, auch wenn da die Framerate nicht die allerbeste war.
Ja, also da muss man sagen, die haben sich jetzt hier auf Exclusives beschränkt. Ja. Wie Octopath und so sind da einfach Multiplattform-Spiele dann auch gewesen.
Ich kann dir schon mal sagen, wie es das schlechteste Exclusive ist. Diese fucking Pokémon-Games, die... Also die grafisch.
Ach so, okay.
Nicht, spielerisch natürlich Top Games, absolut. haben die Kindheit von vielen Leuten bestimmt. Das sind bestimmt sehr cool. Aber Purpur und Karmesin, glaube ich, sind die Dinger, die ja wirklich hundsmiserabel waren von der Technik her aus, wo du Cutscenes hattest, wo die Charaktere sich mit 4 Frames bewegt haben im Hintergrund. Also die direkt hinter und Hintergrund bedeutet 5 Meter vor dir. Na, nicht, wir sparen noch mal ein paar Framerate hier ein, wenn ein Charakter 500 Kilometer weit weg ist. Kaum Texturen vorhanden, aber die Kids werden schon so kaufen, ist ja Pokémon und alles. Und das ist immer noch also eine Schande, wie dieses Spiel technisch gewesen ist.
Okay, jetzt enden wir auf so einer richtig schönen Low-Note heute,
man muss ja auch noch mal sagen, die Switch ist natürlich nicht die stärkste Hardware, die wir heutzutage haben. Und wir kritisieren sie natürlich dann auch von dem her aus, muss man dann immer so betrachten, wenn du es vergleichst mit anderen Plattformen. Aber es geht auch immer schlechter. Na, und ich finde dafür, dass Nintendo so viel Arbeit in gewissen Maßen bei Spielen reinpackt, trotzdem du sagst, oh, die Framerate bei Link's Awakening kann ein bisschen wackeln oder sowas. Das, was sie mit Pokémon abgezogen haben von wegen und wie auch immer die Verträge da mit der Pokémon Company und Game Freak oder da sind, also das darf man eigentlich nicht vergessen, was da für ein Bullshit betrieben wurde.
Das ist wahr. Vielleicht werden Pokémon-Spiele auf der nächsten Switch technisch etwas schöner werden. Wir wissen es noch nicht. Schreibt ihr gerne nochmal in die Kommentare, was für euch das schönste Pokémon-Spiel war und das technisch schwächste. Und dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss, lieber Gregor. Sei denn, du möchtest noch weiter diesen Exkurs noch kurz
treiben. Ach so, nein, da haben schon mehr als genug Leute gerantet. Hier die ganze Zeit darüber, wenn ihr euch die anderen Game Talk-Folgen oder die Videos hier anschaust. Gerade Meldung reingekommen, Demo jetzt für Visions of Mana verfügbar.
Oh nein, ich fahr sofort nach Hause. Scheiße, ich habe noch ein Meeting vorher. Tja, sage ich schnell ab.
Schnell absagen.
Das besprechen wir vielleicht nächste Woche dann hier, Visions of Mana. Unter anderem wird auch Matthias dann wieder mit am Start sein. Wir haben eine Menge schöner Themen schon in der Pipeline. Zum Beispiel Signy, fertige Version. Wir haben Ace Attorney Investigations, eine wirklich sehr schöne Adventure-Sammlung, über die wir nächste Woche hier schon sprechen können, obwohl sie erst im September erscheinen wird.
Sehr cool.
Und noch weitere Themen, vielleicht auch ein kurzer Ausblick auf die Gamescom. Von daher vielen Dank euch wie immer fürs Einschalten und für euer Interesse. Und vielen Dank dir, Gregor, dass du mit dabei warst.
Ja, danke Fabian immer fürs Vorbereiten und ich gehe jetzt nach Hause und mache weiter Arbeit und lade vielleicht parallel die Demo
zu Visions of Mana runter. Ihr macht das auch. Schöne Woche euch noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.